Deutschlandfunk.
Hallo, Massimo Majo ist hier. Herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Ausgabe des Hörspiel-Podcasts, denn ihr hört gleich mehrere kurze Hörspiele und ihr hört mit die besten Kurzhörspiele des Jahres. Wir präsentieren euch die nominierten Stücke für den Max 15 Hörspielpreis, ein Preis für die freie Hörspielszene, für eben kürzere Stücke, maximal 15 Minuten lang. Und vielleicht kommt euch das gleich ungewohnt kurz vor, in 15 Minuten richtig in ein Hörspiel eintauchen. Aber das Gewinnerstück zum Beispiel, das wird von der Jury genau dafür gelobt, dass es in 15 Minuten gleich mehrere akustische Weltentwürfe etabliert. Wie klingt die Kurzhörspielkunst 2024? Johann Mittmann, der Teil der Max 15 Jury war, und Ingrid Wenzel, die die Preisverleihung moderiert hat, führen uns jetzt durch diese Hörspielkurzstrecke.
Herzlich willkommen zur Kurzstrecke der Sendung für Hörstücke aus der freien Szene. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Wir widmen uns heute dem Max 15, dem Kurzhörspielpreis für das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2024. Mein Name ist Johann Mittmann.
Und ich bin Ingrid Wenzel. Hallo.
Und in dieser Sendung hören wir die Stücke der Shortlist. Es gab eine Shortlist von 5 Stücken, die quasi ins Finale für diesen Preis gekommen sind. Ein rasantes Hörspiel über Desinformation, eine weihnachtliche O-Ton-Collage, ein autofiktionales Hörspiel über das Erwachsenwerden, ein anarchisches Stück über Fake News und die Gefährdung der Demokratie und ein literarisches Sprachspiel.
Genau, und normalerweise verkünden wir ja den Gewinner oder die Gewinnerin ganz am Ende einer Sendung oder einer Preisverleihung. Aber wir fangen einfach mal direkt damit an. Und zwar hören wir jetzt mal rein, wie die Verkündung des Preisträgers bei den ARD-Hörspieltagen klang.
Das normale Haus von Lars Werner erhält den Hörspielpreis Max 15 für das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2024.
Vielen Dank. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ich danke vor allem Friedi, ich danke meinen SprecherInnen, die gerade nicht hier sein können. Ohne die hätte es nicht geklappt. Wir haben das zwischen Lyon, Marseille und Heidelberg und Berlin aufgenommen, in der DB-Lounge gehört über Lautsprecher. Ich bin so froh, dass ich dich dabei hatte. Das ist von uns beiden der Preis. Ja, ich bin froh, dass wir darüber reden heute und dass zu dem Thema auch 2 Hörspiele heute da waren. Das ist, glaube ich, das Thema, über das wir viel, viel mehr reden sollten. Genau, diese Desinformation geht uns alle schon längst mehr als an und wir ernten gerade das, was dort seit mehr als 20 Jahren gesät wird. Und ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Vielen Dank dir. Bleib mal bei mir. Genau, bleib mal bei mir, sage ich zu ihm, weil er dann nämlich auch den Preis in die Hand bekommen hat. Lars Werner für das Hörspiel Das normale Haus. Hören wir gleich. Aber erstmal, das war jetzt von den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe eine Preisverleihung, wo jeder hingehen kann. Und bei diesen ARD-Hörspieltagen kann man auch mehrere Tage lang einfach Hörspiele zusammenhören.
Das ist eine Veranstaltung, die gibt es jedes Jahr im ZKM in Karlsruhe, Zentrum für Kunst und Medien. Die ARD-Hörspieltage, es werden gemeinsam Hörspiele gehört, immer so neue Produktionen. Die Macherinnen sind da, die Autorinnen, die RegisseurInnen und man kann diskutieren über die Stücke und es gibt natürlich Konzerte und Partys, wie es sich für ein Festival gehört.
Ja, und wer nicht zur Party gehen will, der kann auch einfach das normale Museum ZKM, die normale Medienausstellung anschauen nebenbei, auch wenn mal was Visuelles. Aber jetzt hören wir was und zwar, wir hören jetzt das Gewinnerstück von Lars Werner, Das normale Haus.
Das normale Haus.
Aus den abgelegenen, ungenutzten Büros, die nie jemand betritt.
Irgendwer? Bitte! Ich hab nichts gehört, wirklich!
In einem gewöhnlichen Haus.
Wir fangen an mit einem Kaffee.
Naja, Kaffee. Wir fangen an mit diesem löslichen Pulver, das sich Sascha am Morgen in die Tasse schüttet.
Und sie wartet.
Auf den Wasserkocher.
Der braucht immer viel zu lang.
Und dabei schaut Sascha durch das kleine Fenster ihres Altbaus auf die graue Front des Betons der Hochhaussiedlung, in der sie lebt. Sie gießt sich den Kaffee ein.
Der Kaffee, mit dem wir beginnen wollen. Denn erst als sich dieser erste Schluck Kaffee gewissermaßen in unserer Sascha befindet,
erst da wird ihr klar,
dass sie viel zu spät ist.
Darum also der Kaffee und das alles. Manchmal braucht man das so, ein Warnschuss.
Uiuiui, Warnschuss also. Espresso-Shot oder Kanonenkugel?
In Saschas Fall wohl eher zweites, denn ihr Vorgesetzter...
Über den reden wir später.
Über den reden wir aber noch.
Noch reden wir über den aber nicht. Wir reden darüber, dass Sascha unglaublich schnell die Treppen runterrennt.
4 Stufen auf einmal.
Sprung, Anlauf, Achtung, ein Großmütterchen mit ihren Einkäufen, ein Großmütterchen, das den Kopf schüttelt.
Die jungen Leute. Ein Sprung noch und raus aus der Tür und auf ihre Honda Superclub.
Uiuiui,
vom ersten Gehalt.
Und schon ist Sascha angefahren und auf dem Weg.
Ich möchte aber nochmal auf den Kaffee da oben in ihrer Wohnung zurückkommen. Den Kaffee, von dem sie nur einen Schluck getrunken hat, diesem Kaffee in Saschas Avenger-Tasse, der wird in wenigen Tagen Schimmel ansetzen. Eine dünne weiße Schicht wird auf dem schwarzen Sud wachsen, denn Sascha wird von diesem Tag in ihrem Büro.
Sie wird nicht zurückkommen.
So haben wir also angefangen.
Wir könnten auch viel früher anfangen. Am 26. März 2000 in Washington, als einer in der Tschechoslowakei geborenen US-Außenministerin etwas schwant.
Das könnten wir.
Ja, alles ist verbunden und so viel ist zu wissen.
Aber so ein Hörspiel ist das hier nicht.
Dieses Hörspiel ist kurz und interessiert sich darum für das Wesentliche.
Zum Beispiel den Moment, als Sascha ihr Büro betritt.
Und tausende Luftmeilen weiter. Ein junger Mann namens Brian sich entscheidet, unter den Post einer jungen Schauspielerin zu schreiben, dass dieser aber ganz schön hässlich geworden sei zwischen ihrer Teenagerzeit auf Disney damals und jetzt.
Das ist doch maximal krank. Das muss man sich mal überlegen.
Das hätte ja kein Mensch gemacht. Überlegen Sie mal bitte, vor 10 Jahren oder 20? Aber das ist nicht sein Problem.
Das wirklich?
Einzige Problem ist...
Brian existiert nicht.
Brian ist Sascha.
Wow, gut gemacht. Guter Einsatz, Sascha.
Das ist Ihr Abteilungsleiter hier im Writers Room.
Er trägt...
gestreiftes Hemd, Hosenträger, Hornbrille, Kaffeetasse, die Sascha sehnsüchtig anschaut.
Oder vielleicht eher schwarzer Pullover.
Ja, komm, schwarzer Pullover.
Ja, ausgeblichene Jeans.
Ja, Adrenalin Rush Energy Drink, denn...
Nico ist hier seit 16 Stunden am Abteilungsleiten, am Rumlaufen und seinen Leuten...
Guter Einsatz.
Und...
Schlechter Einsatz.
Sagen.
Denn es gibt Guten und Schlechten. Wobei hier der Gute wirklich schlecht ist.
Und der Schlechte einfach wenig anrichtet.
Aber Saschas Figur, dieser Brian und vor allem sein Post...
Seine Intervention da auf X.
Das läuft.
Das hat schon 7 Fans. Nein, jetzt sind es 24.
Fast so viel wie in dieser Abteilung, die Nico leitet. Links und rechts sitzen sie sich frontal gegenüber. Die meiste Zeit schauen sie auf ihre Screens, auf das Internet, das ihnen mal ein Rückzugsort war. Das wirklich alles bereithielt, was sie für ihre Jugend brauchten.
Weil es braucht nicht viel, wenn es auch sonst nicht viel gibt.
Wenn es auch sonst nur Eltern in der Schichtarbeit und Lehrer mit einer Angst im Nacken und Großmütterchen, die den Kopf schütteln.
Die jungen Leute.
Wenn es für diese jungen Leute nicht viel gibt.
Dann machen sie viel. Machen sie Memes, schreiben sie gehässige Kommentare. Ganz schön krasses Zeug, Fantasies eben.
Das war mal ihre Freizeit und jetzt haben sie hier, man sagt,
ihr Hobby zum Beruf gemacht.
Hier in Nikos Writers Room schreiben sie an der größten Serie des 21. Jahrhunderts.
Dem Ende des Westens.
Und schauen jetzt einmal doch von ihren Rechnern auf.
Zu Nico.
Und grimmig, neidisch und leistungsorientiert zu Sascha. Rufen kurz den Tweet auf ihrem Rechner auf.
80 Likes und 50 Kommentare schon. Eines davon?
Von Peggy. Die meint, dass Brian, also Sascha, sich doch schämen sollte, so eine junge Schauspielerin. Was hätte sie...
Also Brian, also Sascha.
Denn bewogen, das zu schreiben.
Sie alle hier kennen Peggy. Peggy ist mal ein Richard, ist mal eine Samantha.
Sind aber immer ihre GegnerInnen im WWW.
Das sind die Woke Warriors. Das sind die, die wirklich noch widersprechen.
Dem ganzen Wahnsinn, der hier im Raum von ihnen so verzapft wird.
Oh mein Gott, wie sie alle diese Peggys hassen.
Jetzt schon 20 Subkommentare unter Peggys Kommentar mit Zuspruch und Todeswünschen. Und diese Peggy und ihre MitstreiterInnen
fühlen dabei
rein
gar
nichts. Außer vielleicht Müdigkeit. Bei einer anderen 16-Stunden-Schicht, nebenan von Nikos Abteilung,
sitzt Peggy.
Und sie heißt Mark. Sie haben es begriffen. Nichts ist sicher, niemand ist wirklich jemand.
Von Bettwanzen in Paris?
Bis zu Reptilien im Weißen Haus?
Da war schon alles dabei. Keine Idee ist zu krass für diese weltweit bekannte, doch hochgeheime Erfolgsserie, die sie da schreiben.
Da verlieren sogar sie manchmal die Übersicht.
Vielleicht hat ja diese Außenministerin von vorhin einen Plan. Die schien ja was zu wissen. Da würde ich gerne noch mal drüber reden.
Gleich. Erst sollten wir vermitteln, dass nicht alles verloren ist.
Ist es nicht?
Manches wird gerettet. Von Firmen.
Und diese Firma sitzt rein zufällig auch in dem Haus, wo Sascha ist.
Nein. Diesmal sitzt diese Firma zum Beispiel in London. Und alle erhalten sehr, sehr gutes Geld, um all die Plots abzuwehren, die da aus Saschas und Nikos Serienstube kommen und einfallen in Europa.
Aber schaffen sie es auch?
Auch das tun sie ab und an. Darum ist es auch so gefährlich, als in diesem Augenblick auf Saschas Monitor eine Nachricht aufpoppt.
Die Nachricht, die hat sie nicht bestellt.
Aber aufpoppen tut sie trotzdem. Sie sagt,
hey Sascha.
Sie klickt es weg. Die Nachricht poppt wieder auf.
Oder soll ich Brian sagen?
Sascha hat einen Schweißausbruch. Sie klickt es weg. Die Nachricht poppt wieder auf.
Keine Sorge, wir sind Kolleginnen.
Sagt die Nachricht und nutzt das generische Femininum.
Womöglich nicht. denn das würde die Auswahl sofort sehr stark einschränken. Und hier kann man sich nie sicher sein, wer mitliest.
Dennoch klickt Sascha dieses Mal drauf und denkt, Mann, was für eine Scheiße, dieser Abschaum aus der Meme-Abteilung. Und da steht...
Warte, die Meme-Abteilung?
Na gut, Abstecher in die Meme-Abteilung. Eine Etage tiefer.
Selbe Anordnung, selbe Tische, die Stimmung...
Bombe.
Richtig schlecht. Jede wird's ja kennen, wie schwer es ist, ein Meme zu erklären.
In dem einen Meme ist der Rapper, Drake. Und das ist aus seinem Tanzvideo. Und er weist mit der Hand etwas ab, also so, so. Und dann in einem Kasten drunter zeigt er auf was und macht ein zustimmendes Gesicht. So. Und in die Kästen daneben kann man was schreiben. Also in denen, wo er was doof findet, zum Beispiel schlafen. Und drunter, wo er was gut findet, jeden einzelnen Fehler, den man je gemacht hat, durchdenken.
Furchtbar.
Altgeboren.
Millennial-Humor.
Und das wissen die hier auch in der Meme-Abteilung. Denn Memes verändern sich rasend schnell. Und sie müssen immer auf der Hut sein, denn ganz fix werden einfach neue, jüngere 30 Leute eingestellt. Und dann steht man auf der Straße und im CV steht
Drake-Meme-Generator.
Die haben also keine gute Zeit. Die Nachricht kommt also nicht von da.
Oh nein, sie kommt von der Neuen. Die seit letzter Woche da ist. Sie winkt Sascha vom Ende des Raums zu.
Man nennt es zaghaft. Sie schreibt,
wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen?
Sascha ringt mit sich. Sie überlegt.
Sie tippt.
Was willst du?
Wow, Team Sascha, Team Love.
Es knistert vor Spannung. Die andere tippt.
Ich suche hier Freunde, kenn noch niemanden. Und du?
Ich?
Du siehst nett aus.
Das hat ja nun noch wirklich niemand über sie gesagt. Einmal hat ein Junge in der 5. Klasse gesagt, dass sie ein bisschen nach Regen riecht. Und als Sascha nach Hause ging, dachte sie, dass Regen nicht riecht, aber der Beton nach dem Regen anders riecht. Und dass sie sich fragt, was an ihr der Beton und was an ihr das Wasser ist. Und genau da hat sie beschlossen, Autorin zu werden. Jedenfalls ist
Sascha ein bisschen verlegen. Und sie braucht kurz einen Moment.
Wir verlassen also dieses Haus in der Chemnitz-Beijing-Petersburger Area und wenden uns dem 21. Februar 2022 zu.
In einer kleinen, bescheidenen Villa, in einer sehr seriösen Straße Washingtons.
Alles ist sehr würdevoll.
Madeleine.
Sie hat einen grünen Blazer an.
Sie trägt eine Stachelbeere als Brosche.
Sie sagt,
wo ist dieser Stift nur wieder?
Und ihr Haushälter fragt,
Ma'am, der Mont Blanc.
Sie schüttelt den Kopf.
Mit dem kann ich schlecht schreiben. Ich suche das billige Ding.
Darauf zieht der Mann eine Schublade auf.
Sie wünschen einen Big hier.
Dann kann ich ja endlich loslegen.
Der Mann nickt und setzt den Kuli auf Papier und Madeleine diktiert.
Vor 23 Jahren stieg ich in die Air Force 2. Ich erinnere mich noch an die weichen Sitze, dass ich zu tief darin saß. Ich war versunken in meinem Kokon aus Kalbsleder, um mich eine Welt aus Polster. Und durch eine Öffnung weit über mir drückte sich dieses kalte, regungslose Gesicht. Wie ein Mond hing es über mir an meinem Kalbslederhimmel. Und ich erinnere mich noch ganz deutlich, wie mir ein Frost die Luft abschnitt. Also machte ich die Augen auf, damit es ein Ende nahm. Und nahm mir die Akte, die meine Stabschefin zusammenstellen ließ. Alles zu dem Gesicht aus meinem Traum. Als das Flugzeug also landete, war ich vorbereitet.
Gut für Madeleine.
Generell gut für die Welt, so vorbereitete Menschen. Vorbereitet?
Das ist Sascha nämlich ganz und gar nicht. Und darum bleibt sie auch erstmal stoisch sitzen und geht nicht zum Kaffee mit der Kollegin.
Sondern schreibt eine Mail an ihren Vorgesetzten. Sie schreibt...
Vorsorgliche Entschuldigung für mein unentschuldbares zu spät. Ich heute Morgen mit meinem Blick mich in den Hochhäusern verfing und mich fragte, mich es schon oft immer frage, was mich eigentlich daran hindert, aus dem Gebirge meines Inneren einen Fluss zu schlagen. Ob der Beton etwas wie ein Fluss ist, den der Zement am Fließen
so hindert. Und so weiter schreibt unsere Sascha ihren Brief.
Schreibt sie ihn vielleicht nur, um das geduldige Lächeln auszublenden?
Was ihr weiterhin die Neue zuschickt.
Und weil Sascha es so sehr verunsichert, an einen potenziellen Fluss in ihrem steinernen Erz erinnert,
schreibt sie in ihre Mail,
jedenfalls möchte eine Kollegin mit mir einen Kaffee trinken gehen. Das ist doch nicht normal.
Sie gibt es hier an dieser Stelle auf.
Denn Sascha weiß nichts davon, wie es normal ist.
Sie schickt es ab.
Diesen unfertigen Kram.
Ohne aber, dass es Sascha ahnen kann, kommt diese Mail
sehr weit. Sie kommt bis
zur Etage, über die alle nur flüstern.
Hallo? Kommt bald jemand?
Kommen wir zurück zu Madeleine auf dem Weg zum Präsidentenpalast.
In Moskau.
Warte, dürfen wir das verraten?
Oh, sie? Sie verrät es jedem.
Hier gerade auf dem Empfang in Washington.
Oh, Washington,
denkt sie.
Ein einziger Empfang. Erschöpfende Galas, endlose Memoiren, in den Kuli ihres Butlers diktieren, seit sie nicht mehr im Amt ist.
Doch sie macht es. Denn Madeleine weiß, sie wird gern gesehen. Also goldenes Ahornblatt an den violetten Blazer, eine Runde durch den Festsaal irgendeiner Stiftung.
Wenn die mal weniger Festsaal und mehr Stiftung,
denkt sich Madeleine, als schon eine Gruppe rüstiger Republikaner sie umgarnt.
Ihr Säcke,
denkt Maddie.
Euch habe ich alle mit diskreter Höflichkeit ausgeschaltet.
Wie eine Killerin, die ihre Opfer mit der Seidenserviette.
Ersticktes Gelächter.
Als Maddie nun in der Runde der betagten Herren von ihren Tagen in Moskau spricht. Sie sagt,
Sie können sich das nicht vorstellen. Damals hatte er noch einen ganz kleinen Tisch.
Und sie meint natürlich
ihn. Den Produzenten der größten Show
aller Zeiten.
Das Ende des Westens.
Aber damals, erste Staffel.
Hier der erste Auftritt dieses Produzenten vor dem Westen. Eine Geschichte, jedes Mal anders, wenn Madeleine sie erzählt.
Wir saßen ganz dicht an diesem kleinen Tisch. Und er war ganz kalt und grau. Wie ein Reptil. Und er bewegte sich ganz und gar nicht. Kein Muskel in der Mimik, keine Hand zum jovialen Schulterklopfen, kein Krümmen beim Lachen. Stattdessen aber ein Versprechen.
Ein Versprechen? Das hat sich auch Sascha gegeben.
Und sagt nun also doch...
Ja, okay.
...zu ihrer Kollegin.
Wow, Sascha, go!
Und diese winkt ihr zu, was so viel bedeutet wie...
Jetzt.
Und damit...
...ist Sascha kompromittiert.
Ist wieder eine vielversprechende Karriere gescheitert.
In einem Zimmer... Am Ende des Flurs der Etage ein Räuspern.
Sie haben also eine Produktpräsentation vorbereitet, ohne uns in Kenntnis davon zu setzen.
Bitte, glauben Sie uns. Wir wollten nur das Beste zeigen, wo...
Wo die Schwachstellen unserer Firma sind? Sie verstehen sicher, dass dies nach Verrat und Spionage aussieht. Nun gut, wie heißt das Produkt?
Das Produkt, also nein, wir müssen anders anfangen. Wir fangen an mit einem Kaffee und wir stellen uns eine Figur namens Sascha vor, die zum Ziel der Gegenseite wird.
Fassen Sie sich kurz. Menschen sind Unsicherheitsfaktoren. Was schlagen Sie vor?
Eine ganz neue Entwicklung. Lesen.
Lesen?
Programme, die lesen. Die alles lesen.
Und dann?
Können Sie alles schreiben.
In einem sehr imposanten Haus schlägt ein sehr normaler Mann ein etwas zu dickes Buch zu und geht vor einen Spiegel, schaut sich an, schaut, ob die Beschreibung stimmt, ob er kalt und grau ein Reptil ist, das niemals lächelt, aber wie ein Orkan. Eine Welle, die ein Fischerboot umreißt. Er wächst ein Lächeln in seinem Gesicht. Er denkt, alles, was sie schreiben, werde ich gegen sie verwenden. Auch diese Memoiren dieser Frau, die er fast vergessen hat, dieses glühende Beispiel demokratischer Aufrichtigkeit wird seine Programme füttern, wird zu neuen Plots, die nicht mehr massenweise aufs Internet losgelassen werden müssen, sondern zu haarfein auf die Ziele abgestimmten Geschichten. Die größte Serie, die je in Handarbeit entstand, das Ende des Westens, bekommt ein Reboot. Es ist schon in Arbeit. Es ist schon aktiv. Es ist ein Riesenhit. Niemand kennt es, aber fühlen tun sie es alle.
Das normale Haus, ein Hörspiel von Lars Werner. Es spielten Franziskus Klaus, Lea Ostrowski und Marianne Jahr. Musik und Sounddesign Friedrich Bjuser-Blam. Mix und Master Friedrich Bjuser-Blam. OG12 Studios. Regie Lars Werner.
Das war das Gewinnerstück vom Wettbewerb Max 15, das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2024. Und wir haben gehört, es geht um Desinformation. Lars Werner hat es in seiner Danksrede kurz angekündigt. Es ist eins von zwei Stücken, die sich diesem Thema widmen. Und in Karlsruhe wurden alle 5 Hörstücke präsentiert und die Macherinnen kamen auch auf die Bühne und wurden interviewt.
Genau, und Lars Werner kam auf die Bühne und auch sein Komponist Friedrich Bjuser-Blam. Und ich habe Lars Werner als erstes gefragt, worauf genau das Stück basiert. Und nicht wundern, wir hören jetzt gleich in das Interview rein. Nicht wundern bitte, da ist ein Störgeräusch mit auf dem Sound. Und zwar hatten wir bei der Preisverleihung noch andere Menschen in Videokonferenzen dabei und da hat sich eine Videokonferenz neu zusammengewählt und das Störgeräusch, das hören Sie gleich. Aber genau, ich habe Lass Werner gefragt, worauf genau sein Stück basiert.
Genau, es basiert auf der Internet Research Agency, die 2008 das erste Mal größer besprochen wurde, als sie auf Twitter damals noch Stimmung für und gegen Obama gemacht hat während des Wahlkampfs. Da ist immer noch ein Anruf.
Irgendjemand versucht uns anzurufen. Vielleicht können wir den durch die Leitung lassen oder auflegen.
Und diese Agency hatte das Ziel, einfach den westlichen Diskurs zu polarisieren und Leute im Internet gegeneinander aufzuhetzen und hat das aber auch tatsächlich in dem eigenen Haus gemacht. Also die haben selber die Streitereien gehabt, die dann online zu lesen waren und es sah halt aus wie echter Diskurs oder echte TeilnehmerInnen und so weiter. Und ich habe das dann irgendwann gelesen und war einfach fasziniert davon, als Autorin einfach so, dass das alles in Handarbeit stattfindet, dass da einfach wirklich Tag und Nacht gearbeitet wird, am Ende unserer Demokratie und wie wir sehen, sehr erfolgreich. Und fand es aus schreiberischer Sicht einfach unglaublich spannend, weil das Handarbeit ist alles. Oh.
Die Handarbeit, die nicht nur im Stück zu hören ist, sondern auch die Handarbeit der Arbeitenden auf einer Trollfarm. Können wir gleich mehr noch zu sagen. Ich wollte noch mal kurz auf den Sound, wir haben ja gerade die Soundeffekte schon im Interview gehört, der nicht gewollt war, aber im Stück selber hören wir viel Musik und dazwischen auch immer so Soundeffekte, so zusch. Und ich habe den Komponisten Friedrich Biosa Blam gefragt bei der Preisverleihung, wie genau die Arbeit an der Musik vom Stück lief.
Es war ja auch eine Herausforderung, eben weil es eine Schnelligkeit hat mit schnellen Wechseln, eben auch trotzdem unterschiedliche Atmosphären zu schaffen, die dann einfach sehr schnell gehen müssen. Deswegen zoomt es rein, zoomt raus, aber es kommt auch so diese YouTube-Wisch immer so schnell in die nächste Szene rein, Cutten rein. Deswegen war das eher so eine Herausforderung von alles irgendwie da reinkriegen, einer Schnelligkeit, die da so an einem vorbeirauscht, wie man es halt irgendwie auch überrannt wird von den Trollen und den vielen Informationen.
Ja, es fühlt sich ein bisschen an, wie so durch ein Instagram- oder TikTok-Feed auf jeden Fall zu wischen. Aber das war nicht der Grund, warum das normale Haus jetzt den Preis gewonnen hat. Johann, wie war die Arbeit genau in der Jury? Also wie habt ihr euch jetzt darauf geeinigt, dass genau das Stück jetzt gewonnen hat?
Also wir hatten mehrere Juryrunden. Ich war Teil dieser Jury, die zusammengesetzt ist von Personen vom Deutschlandfunk Kultur, von der ARD, vom ORF und vom SRF. Und nicht alle sind aus der Hörspieldramaturgie, so wie ich. Es sind auch Leute dabei, die machen Besetzung, die machen selbst Regie, die machen selbst Komposition. Vom ZKM ist auch jemand dabei gewesen, also ganz klar so eine Kompositionsperspektive. Und so haben wir so verschiedene Perspektiven und es gab ganz schön viele Einreichungen. Es waren, glaube ich, über 120, 124, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, daraus 5 auszuwählen, stelle ich mir schwierig vor.
Wir haben mehrere Runden gemacht, wir haben diese Stücke aufgeteilt und haben uns getroffen und eben die Auswahl verkleinert. Und dann hatten wir am Schluss eine Jury-Sitzung, wo wir sehr intensiv diskutiert haben und uns auf diese 5 Stücke der Shortlist geeinigt haben und auch das Gewinnerstück ausgewählt haben. Und die Einreichungen waren anonym. Also wir wussten nicht, wer das gemacht hat.
Okay, also ihr wusstet nicht, wer was gemacht hat. Wieso habt ihr denn jetzt das Stück ausgewählt? Was ist die Begründung?
Es gibt verschiedene Argumente. Das eine ist, es ist ein relevantes Thema, was hier ausgewählt wurde. Da kann man direkt anknüpfen an das, was Lars Werner selbst schon erzählt hat. Also es geht um diese Trollfabriken. Also Troll, erstmal dieser Begriff, der kommt irgendwie so, der wurde in den 90er Jahren populär und da geht es darum, im Internet sich so zu verhalten, dass man Gespräche, Diskurse entgleisen lässt. So Derailing wird es so genannt. Also die Dinge sollen aus dem Ruder laufen. Es geht also gar nicht so sehr darum, eine bestimmte Position zu propagieren, was auch gemacht wird. Aber die Strategie ist eigentlich noch perfider in dem Moment, wo es gar nicht nur darum geht, eine Seite zu stärken, sondern insgesamt auf beiden Seiten eines Konflikts einzugreifen, um den gesamten Konflikt zu verschieben und auch die Debattenkultur und den Diskurs zu vergiften. Das ist sozusagen dieses Trollprinzip und es gibt eben diese Trollfabriken, wo man sagen kann, das wurde dann industrialisiert, so ab den 2000...
So ein richtiger Beruf quasi.
Genau, also ab den 2010er Jahren ist das dokumentiert und es gibt eben diese New York Times Recherche, wo Lars Werner sich auch darauf bezogen hat, aus dem Jahr 2018, wo es eben um die Internet Research Agency geht. Das ist ein Beispiel, weil es gibt viele verschiedene, aber das war jetzt die Inspiration für das Stück. Und das ist eine russische Trollfabrik, die eben vor allem aktiv war auch in dem US-Wahlkampf 2016 und da eben auch auf beiden Seiten eingegriffen hat. Und gegründet wurde diese Agency von Yevgeny Prigozhin. Und den Namen kennt man vielleicht, weil es die gleiche Person ist, die später die Söldnergruppe Wagner im Krieg gegen die Ukraine befehligt hat. Also man sieht, es ist sozusagen Teil einer hybriden Kriegsführung, also so einer Logik. Und das ist quasi diese Fabrik, um die es geht, die erstmal ein reales Vorbild ist und wo dann verschiedene Abteilungen für verschiedene Plattformen da sind und eben mehrere Avatare, mehrere Personas haben und unter diesen Namen im Internet aktiv sind. Und das sind, wie Lars Werner beschrieben hat, erstmal alles echte Personen, die da sitzen. Das wird in Handarbeit gemacht. Also da war auch die künstliche Intelligenz-Situation noch nicht so fortgeschritten, wie das heute ist, was ja auch im Stück dann später thematisiert wird, wo dann einfach StudentInnen da sitzen für einen ziemlich hohen Lohn, diese Dinge verfassen in Schichtarbeit. Und es gibt eben diese Recherchen, wo Leute berichten, die dort selbst gearbeitet haben. Das erstmal so zum Hintergrund, das ist ein interessantes Thema. Und warum ist das Stück jetzt so interessant? Ja. Das Tolle an dem Stück ist, dass es eben selbstreflexiv mit seinen Mitteln umgeht, weil es gleichzeitig die Art und Weise, wie politische Erzählungen gemacht werden und die Art und Weise, wie im Hörspiel erzählt wird, befragt. Also das passiert parallel. Wir hören ein Hörspiel, was selbst immer wieder auch diese Mechanismen nutzt und immer wieder diese Strategien anwendet. Und man merkt dann ja auch immer wieder, ah, okay, das kann ich nicht glauben. Das war jetzt sozusagen diese Ebene. Wir sind jetzt aber auf der nächsten Ebene. Das ist auch nicht eine echte Person, sondern irgendwie nur ein Account.
Die Erzählung verändert sich irgendwie, während ich es höre.
Genau, während ich es höre, wird es weiterentwickelt und es wird so parallel geführt. Dieses Erzählen, wo ja auch gesagt wird, es ist so eine Art Writer's Room eigentlich, was die da in der Trollfabrik machen. Also man schreibt eine Serie, man schreibt an einem politischen Projekt und das wird parallel geführt und immer wieder ganz praktisch angewendet. Das heißt, die ganzen Erzähltechniken, die da so angewendet werden, die sind nicht nur auf so einen bloßen Effekt hin eingesetzt, sondern die sind tatsächlich werden immer wieder reflexiv, weil man immer wieder sich fragen muss, was bedeutet es auch für die politische Perspektive, wo werde ich manipuliert und wie, welche Haltung nehme ich dazu ein?
Wie viel kann ich auch als Hörerin auch glauben, vertrauen und wie viel vertrauen die Protagonisten des Stücks eigentlich auf sich selber und den anderen? Ja.
Genau, also so raunende Andeutungen gibt es in diesem Hörspiel, gibt es aber auch in so Verschwörungserzählungen. Ja. Und es ist total interessant, bei allen in der Jury hat es das ausgelöst, dass alle sofort in die eigene Recherche eingestiegen sind und sich schlau gemacht haben, was auch ein interessanter Moment ist, dass du ein Stück hörst und nicht denkst, ah, ich habe jetzt was verstanden, sondern denkst, ah, jetzt habe ich aber eine Frage.
Ich habe noch weniger verstanden.
Ich muss jetzt nochmal was rausfinden. Und es guckt eben sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Also Madeleine, die da vorkommt, Madeleine Albright ist da gemeint, die war US-Außenministerin zu dem Zeitpunkt, wo Wladimir Putin das erste Mal Präsident wurde. Und das ist quasi sozusagen dieser Blick in die Vergangenheit. Und Madeleine Albright hat eben auch Memoiren verfasst, wo sie viele Dinge beschreibt, die sie in dieser Zeit beobachtet hat.
War das in den 90ern?
Genau, richtig. Madeleine Albright war US-Außenministerin unter Bill Clinton und die erste Amtszeit von Putin war 1999.
Und, weil sonst bei Trollfabrik, Trollfarm, sag ich immer, denkt man ja sonst eigentlich immer nur ans Jetzt, ans Heute, an Meme-Accounts.
Stimmt, das ist auch was jetzt sehr, sehr relevant ist und was so um 2010, 2011, glaube ich, begonnen hat, auch jetzt konkret bezogen auf Russland, dass da sozusagen ganz aktiv damit begonnen wurde, das Internet als einen Raum zu begreifen, in dem man eben nicht nur vielleicht mit Zensur einwirkt, sondern in dem man auch einwirkt, in dem man diese Art von Trollfabrikstrategien fährt. Und es guckt eben in die Zukunft, weil wir jetzt ja an einem Punkt sind, wo diese ganze Handarbeit perspektivisch übernommen werden kann von künstlichen Intelligenzen, also von so Sprachmodellen, weil letztlich wird ja mit Sprachen operiert. Deswegen funktionieren auch, glaube ich, diese Large Language Models, wie man ja sagt, also die Sprachmodelle, die mittels Machine Learning trainiert werden, so, die funktionieren gut, um diese Art von Aufgaben zu übernehmen. Und man kann erwarten, dass da ein Umbau stattfindet, dass diese Fabriken, die sonst wie so eine Firma strukturiert waren, mit Mitarbeiterinnen, mit einer Führungsetage, die dann auf die Zahlen guckt und immer mal sagt, wir brauchen jetzt diese oder jene Strategie, dass die sich umstrukturieren zu Firmen, die mit künstlicher Intelligenz in erster Linie arbeiten. Und da kommt man sozusagen in eine besondere Situation, weil sowieso diese Logik der Trolle ja dazu führt, überhaupt einen Diskurs zu vergiften. Und man sowieso schon mit Gegenrede, also mit dem eigenen Teilnehmen an diesen Diskussionen eigentlich in
genau, immer fernhalten von der Kommentarspalte.
Genau, eigentlich ja. Nicht viel ausrichten kann. Ja. Und jetzt ist es nicht nur so, dass man nicht viel ausrichten kann, sondern es ist auch noch so, dass das, was man schreibt, genutzt wird, um die künstliche Intelligenz zu trainieren. Es wird quasi gegen einen wieder verwendet.
Ja.
Und das ist quasi diese Perspektive in die Zukunft, die in dem Hörspiel aufgemacht wird.
Genau, und ich dachte halt, bei Trollfabrik denke ich an heute, an jetzt, an viele Fake-Accounts, an Bots, die das schreiben und nicht an Menschen. Und das hat mir am Stück auch so sehr gefallen, dass wir einer Person, ob sie jetzt Sascha heißt oder nicht, aber dass wir einer Person folgen, die erstmal Kaffee trinkt und erstmal zur Arbeit fährt und da, was du meinst mit vergiftet, dass auch der Arbeitsplatz vergiftet ist. Und fast jede Firma hat irgendwie einen Raum oder nicht Etage, wie es jetzt hier war, aber einen Raum, wo man sagt, so, was ist da eigentlich? Und wo so ein Mythos auch drum gebaut wird und am Ende so ein Doom, so ein Unheil über dieser Firma schwebt, die ja nicht nur Schlechtes, sag ich mal, ausrichtet im öffentlichen Diskurs, sondern auch innerhalb der Firma natürlich auch alles vergiftet hat.
Mhm. Also wie du hörst, es ist ein ganz komplexes Thema. Und wir hatten den Eindruck, das ist ein Hörspiel, was sich diesem Thema widmet und dem auch gerecht wird. Und es ist eben ein Hörspiel, was reflexiv mit dem Erzählen umgeht. Und das hat uns sehr interessiert an der Stelle. Und auch alle weiteren Mittel, also sowohl die Performance der SchauspielerInnen als auch der Humor, der da eingesetzt wird und so weiter. Fast alles hat immer nochmal eine zweite Ebene und man kann es immer wieder hören, das Stück, und immer wieder was entdecken.
Ja, zum Beispiel Memes erklären könnte man auch mehrere Hörspiele draus machen. Ja, Lars Werner war das mit Das normale Haus. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Stück. Ja, wie kriegen wir da jetzt eine gute Überleitung hin? Ich sag mal so, es gibt Bescherung. Johann, was verbindest du mit Weihnachten?
Ich verbinde mit Weihnachten schon ein gemütliches Gefühl, was vielleicht sich widerspiegelt in dem kommenden Stück, vielleicht nicht, weil wir hören Ausschnitte aus dem Deutschlandfunk, wir hören Radio an Weihnachten. Ich habe selbst, glaube ich, nicht so oft an Weihnachten Radio gehört. Aber über dieses Stück habe ich sehr genau verstanden, was da passiert.
Genau, das Stück ist eine Soundcollage und zwar von Carsten Schneider. Und der Titel lautet Weihnachten im Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen.
Es ist heiliger Abend.
Heute ist der 24. Dezember.
Hören Sie nun
die wichtigsten Fragen
am heiligen Abend.
Am Heiligabend im Deutschlandfunk.
Weihnachten.
Woher kommt die Kraft dieses Festes?
Das ist eine wichtige Frage. Und
das ist eine Frage.
Eine ganz wichtige Frage.
Eindringlich gestellte Fragen sind wichtig.
Fragen Sie.
Die endgültige Antwort auf die Frage.
Zu Recht stellt er die Frage.
Wir stellen uns ernsthaft der Frage.
Fragen.
Die Frage der Fragen.
Diese Frage.
Um diese Frage kam ich nicht herum.
Du fragst, was würdest du machen, wenn Weihnachten wäre?
Fragte sie eines Abends.
Muss das sein? Muss diese Diskussion jetzt stattfinden?
Ja.
Ja?
Ja, unbedingt.
Aber muss man jetzt nicht antizyklisch vorgehen?
Da kann man ganz objektiv sagen, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Aber
wie feiern die Christen in Bethlehem Weihnachten?
Kann man mit dem Einkaufskorb die Welt verändern?
Ich verstehe nicht recht.
Kann man mit dem Einkaufskorb die Welt verändern?
Wie kann ein Mann nur so schwerhörig sein?
Aber wie verändert man denn die Welt?
Was glaubst du?
Was werde ich jetzt sagen?
Was sagen Sie?
Wer ist bereit, sein Leben zu geben für das, woran er glaubt?
Aber was bleibt dann?
Was bleibt?
Überhaupt nichts.
Überhaupt nichts.
Gar nichts.
Nichts.
Praktisch nichts.
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 Nichts. Nichts. Nichts. Nichts.
Nichts bleibt, wie es ist.
Nichts.
Warum ist das so?
Könnte ich Ihnen jetzt nicht genau sagen,
aber
wir wollen schauen.
Das ist doch auch realistisch, oder?
Aber wie kommuniziert man das den Menschen?
Menschen.
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 Menschen. Menschen.
Aber die Lage für die Menschen ist trostlos.
Aber dann doch weihnachtlich gemütlich.
Aber es ist interessant, wie viele Menschen sich das Leben nehmen.
Aber ohne süßes Glockengeläut.
Aber wenigstens in vertrauter Umgebung.
Ja, und zwar im Internet.
Aber das braucht auch kein Mensch.
Aber man macht es ja gerne.
Ja, wenn ich dazu direkt vielleicht was sagen darf.
Frohe Weihnachten.
Fröhliche
Weihnachten wünsche ich Ihnen allen.
Dankeschön.
Aber vorher wollte ich noch mal fragen.
Es gibt keine Geschenke, wenn nicht vorher Weihnachtslieder gesungen wurden.
Ob das stimmt?
Aber was kommt heraus, wenn eine singende Schwedin auf eine Geige spielende Südafrikanerin trifft, noch dazu in Hamburg?
Sind Sie wahnsinnig?
Womit?
Sind Sie wahnsinnig, weil Sie nicht wahnsinnig wurden?
Ey, bist du komplett oder hast du einen Makel? Fehlt dir etwas?
Wieso, was, wie?
Weihnachten bedeutet, der Messias ist gekommen.
Könnte man meinen.
Aber er ist es auf einer vormodernen Grundlage.
Aber er wird überrascht sein.
Aber mit Weihnachten nichts anfangen können.
Da geht es um die Wiederkunft Christi.
Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Nein.
Kann man denn von Ihnen auch eine kleine Kostprobe Ihrer Gesangskunst hören? Vielleicht zwei Zeilen Ihres Lieblingsliedes.
Ding, dong, ding.
Was ist denn Ihr liebstes Weihnachtslied?
Je tiefer die Einblicke, umso mehr springen ab.
Dann steht das Christkind vor der Tür und bringt viele Geschenke mit. Das war die kleine Eva Maria.
I hate Christmas.
Wir singen in diesem Gottesdienst aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 24.
Heute Abend wird viel gesungen in Deutschland.
Hier herrschen klare Regeln.
Obwohl die Verheißung der Wiederkunft Gottes nicht eingetroffen ist.
Der helle, durchdringende Klang gehört für uns zu Weihnachten wie Baum, Keks und Kerze.
Das ist musikalischer Hochleistungssport. Einst geschrieben für Kastraten.
Die folgenden Aufnahmen waren nie fürs Radio bestimmt.
Nun kommt der Heiden Heiland, die heilsame Geburt und Menschwerdung unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi.
Mit ihm wollen wir über das Singen unter dem Weihnachtsbaum reden.
Weihnachtslieder. Wie in einer Klinik, in der die Zeit eingesperrt herumsitzt.
Und kein Engel würde singen.
Singen
unter dem Weihnachtsbaum zwischen Sollen und Wollen.
Und wenn es dann nicht reicht, dann singen wir nur die erste Strophe.
Nein, es mussten alle 5 Strophen gesungen werden.
Ist Singen eine besonders ausdrucksstarke Form des Betens?
Das kann ich kaum glauben, was ich da von Ihnen gehört habe.
Ich glaube.
Ich bin eine Frau aus einer ganz anderen Zeit.
Weil ich ganz schlecht bin.
Nein.
Jauchzet, frohlocket.
Gott, wir kommen zu dir mit unseren Gedanken. Fürchtet euch nicht.
Herr Kardinal, wo ist Ihrer Meinung nach die Not am größten?
In der Weihnachtsbäckerei.
Folgt der große Weihnachtsschmaus.
Das klebrig-kitschige von Weihnachten.
Dazu kommt noch ein bisschen Zahne.
Ich wollte sagen, ich esse nur Schokolade aus fairem Handel, weil ich dabei sicher sein kann, dass kein Blut von Kindern daran klebt.
Wenn der Magen nach dem fetten Braten zwickt,
dann beträufelt sie das Fleisch mit Portwein und massiert ihn vorsichtig ein.
Lebende Weihnachtsmänner streicheln Kinderköpfe.
Für uns!
Es soll das Fest der Liebe und des Friedens sein.
Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben.
Wir sagen Ihnen warum, aber ohne Ihnen den Appetit zu verderben.
Heute ist nicht der Tag, um Kalorien zu zählen. Schließlich ist Weihnachten.
Weihnachten koche immer ich.
Ich habe Mohrrüben.
Kaffee habe ich.
Kaffee, aber auch
Alkohol.
Kakao.
Aber auch Dragees.
Willst du auch eine Zigarre?
Schenk mir Geld.
Aber Kaffee.
Aber auch Wacholderbeeren.
Alkohol.
Kräuterschnäpse und Bitterstoff-Dragees.
Gewürze.
Unkraut.
Schlangen.
Wer will noch ein Stück Käse?
Wunderschön. Das ist so wunderschön.
Sich endlich an einen Tisch zu setzen, um die dysfunktionale Verfassung, die mit ihren vielfältigen ethnisch begründeten Vetomöglichkeiten jeden Reformansatz im Keim erstickt.
Von diesem Gegensatz, liebe Gemeinde, handelt Weihnachten.
Prima.
Wunderschön.
Aber das ist eigentlich fantastisch.
Weihnachten macht gute Laune.
Alle freuen sich.
Wir sind verzweifelt bis zum Gehtnichtmehr. Wir hoffen, dass wir sterben.
Wenn der Alkohol nicht wäre. Wer an Weihnachten nur müde und erschöpft ist, der soll wissen, dass er sich dessen nicht schämen muss und dass Gott gerade ihn in seine Liebe einschließt.
Ich entscheide mich für die Dinge, wo klare Botschaften dahinter stecken. Ich möchte Verantwortung wahrnehmen.
Er gibt sich als der wiedergekommene Jesus zu erkennen.
Erkennen.
Aber er wird nicht die Welt retten.
Retten.
Aber die Welt zu retten, das wäre natürlich ein recht hoher Anspruch.
Aber besser als ein völliger Zusammenbruch.
Aber die Welt lag wie unter einem Vakuumrezipienten.
Ja, bedauerlich, aber es ließ sich nichts dagegen machen.
Aber die Hände sind bereit, Gutes zu tun.
Den Worten müssten jetzt aber auch Taten folgen.
Aber das ist schiefgegangen.
Ja.
Ja, so Sache gibt's.
Aber ich hatte dann doch das Gefühl...
Einerseits freue sie sich über das Fest, aber
bin ich noch erreichbar für Wunder? Für Weihnachten? Kann ich noch staunen? Würde ich das Licht erkennen, wenn es in meinem Leben aufscheint?
Kann Weihnachten auch traumatische Gefühle und Reaktionen hervorrufen?
Nein,
sagte ich und wunderte mich.
Wieso fragte der das?
Wieso tut ihr so, als würdet ihr eine Religion feiern, die doch nicht eure ist?
Besser sei es, die Augen vor dem ganzen christlichen Tand zu verschließen.
Schließen.
Aber
so ganz kommen wir jetzt doch nicht an Weihnachten vorbei.
Die Bescherung, das ist ein christlicher, weihnachtlicher Brauch, für den in unseren Breiten meist Christkind oder Weihnachtsmann verantwortlich sind.
Ja, sie werden noch warten.
Warten worauf, fragte sie. Was glaubst du?
Nach dem Mahl am Heiligen Abend kommt der Mann mit den Geschenken.
In Deutschland gilt es übrigens als verpönt, seine Nächsten an Weihnachten nicht zu beschenken.
Alle Geschenke ausgepackt?
Das ist noch nicht das Geschenk, aber
klar ist auch,
wir verzichten auf Geschenke oder schenken uns nur etwas Kleines.
Keine Geschenke mehr.
Keine Musik.
Das ist richtig.
Aber mir fehlt etwas. Mir fehlt beispielsweise Gemeinschaft. Gemeinschaft, die ich in der Kindheit erfahren habe.
Aber sich begegnen kann man ja auch nur, wenn man sich besuchen kann.
Wo genau befinden Sie sich gerade?
Ich stehe an deiner Krippe hier.
Aber das wollen wir doch nicht hoffen.
Hoffen. Die Bescherung aber neigt sich nun dem Ende entgegen.
Aber der Strom der Rede floss weiter.
Eine letzte Frage, Herr Kardinal. Wo ist der Fortschritt seit Bethlehem, Herr Kardinal?
Ob
dieser Fall je geklärt wird? Was ist damals wirklich passiert?
Wie könnte es sich abgespielt haben?
Das ist alles nicht pralle, aber immerhin.
Aber immerhin.
Zum Abschluss noch eine Stimme aus Russland.
Ja, ich möchte also jetzt mal nur den Kaffee und den Kakao in den Blickwinkel nehmen.
Ja, wie Sie vielleicht hören, meine Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt gerade hier schon Kaffee gekocht und essen den fair gehandelten Kuchen.
Mögen alle Ihre Wünsche wahr werden. Das nächste Jahr eignet sich besonders für Grausamkeiten.
Vielleicht kann man zum Schluss sagen,
eine weit verstreute Brigade des Teufels habe Urlaub bekommen und sei auf uns losgelassen worden.
Dank an Sie alle, dank auch an Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen zur Weihnachtszeit Gottes Segen.
Aber ein bisschen weihnachtlicher hätte es schon zugehen können.
Ende der Märchenstunde.
Danke.
Weihnachten im Deutschlandfunk von Carsten Schneider. Auch dieses Stück hat beim Publikum im ZKM in Karlsruhe große Begeisterung ausgelöst. Und Carsten Schneider war auch für ein Interview auf der Bühne.
Genau, und es ist auch so schön, die Stücke zusammen zu hören und auch das Lachen zu hören vom Publikum. Und ich habe mich einfach gefragt, wie oft musste Carsten Schneider überhaupt Weihnachten im Deutschlandfunk, wie viele Jahre musste er das hören, dass er sagte, ich mache da jetzt ein Stück draus? Und das habe ich ihn auch auf der Bühne gefragt.
Das ist aus einem Weihnachtstag gemacht. Das ist nur ein Weihnachtstag.
Du hast 24 Stunden mitgeschnitten und dann hast du die Axt angelegt? Oder?
Ja, genau.
Und hast einfach deine Highlights rausgeschnitten oder wusstest du schon,
Ich hab etwa so 40 bis 50 Kategorien mir da gesammelt. Also natürlich alles, was mit Weihnachten zusammenhängt, aber das kann ja nicht alles sein. Und hab dann sehr, sehr viele dieser Worte gesammelt mit 4 Buchstaben. Aber, wenn, doch, dann und so. Das war eine ganz wichtige Sammlung. Dann alle möglichen Sätze, die mit S beginnen.
Warum?
Weil ich dachte, vielleicht kann ich sie brauchen. Und wie gesagt, es waren 50 Kategorien etwa, von denen viele am Ende überhaupt nicht mehr vorkamen. Aber es war der Mühe, trotzdem hat es sich gelohnt. Und sehr viel drin geblieben ist das Aber. Ich denke, es sind ungefähr 100 Aber drin oder mehr. Und Fragen sind sehr, also klar, es geht ja auch um die Fragen da, die Frage der Weihnacht und so. So habe ich es dann gebaut. Und das zieht sich ein bisschen hin, so einen Tag auseinanderzunehmen und die Kategorien zu bauen.
Wie lange?
3 Monate etwa. Das Auseinanderschneiden und einen Monat fürs Zusammenschneiden. Aber muss ich sagen, das darf man sich nicht nach wie einem 8-Stunden-Tag vorstellen. Da würde man völlig wahnsinnig werden. das sind immer so 2 bis 3 Stunden dann immer nur.
Ich bin einfach Riesenfan von Collagen und auch einfach etwas nehmen, was schon da ist. Das Radioprogramm von Deutschlandfunk. Das zu nehmen und daraus etwas Neues zu schaffen, das ist wirklich, also für mich so im wahrsten Sinne des Wortes, das Beste am Recycling. Und interessant fand ich, dass Carsten Schneider nämlich auch visuelle Collagen bastelt. Und ich habe ihn gefragt, ob er auch etwas Visuelles sich vorgestellt hat, während er sein Stück gebastelt hat.
Naja, ich stelle mir schon alles dann davor, was ich da tue. Also, dass da eine Gruppe von Menschen ist, miteinander dann sitzend und redend. Und das ist aber fast das einzig Visuelle so. Ansonsten achte ich natürlich immer drauf, welche Worte sind das, die ein Hörer sich auf jeden Fall vorstellen wird. Und das ist immer ganz geschickt. Dahinter kann man dann ganz schnell noch was unterbringen, was der Hörer nicht mehr hört. Aber jemand anders hört, der einen anderen Humor hat. Denn wenn man eine Sache sich vorstellt, hört man nicht den nächsten Satz. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Und das ist interessant. Mit diesen Fallgruben habe ich gearbeitet. Und daran liegt es vielleicht auch ein bisschen, dass Leute beim zweiten Hören was anderes entdecken als beim ersten.
Ja, weil der klassische Witz ist ja Setup-Punchline. Ne? Ich mache ein Fass auf und überrasche dann.
Ja, und ich lege gerne noch was zwischen.
Genau, du wirfst das Fass um, ja.
Ja,
ja. Ja, das Fass umwerfen. Und ich habe mich auch gefragt, so Ostern, es gibt da noch so viel mehr Feiertage in Deutschland. Und ich habe ihn dann noch gefragt, ob er schon an einem nächsten Projekt arbeitet.
Derzeit auf der Werkbank liegt der 1. Januar, ich weiß jetzt nicht welchen Jahres, aber ich wollte ein Stück über das Anfangen machen und habe mir den 1. Januar jetzt ausgesucht. Und das wird wahrscheinlich heißen, im Anfingfang der Deutschlandfunk.
Vielen Dank, Carsten Schneider. Dankeschön. So, Johann, und wie kam das Stück bei dir und bei der Jury an?
Ja, auch das war eins der Stücke, das sofort sehr gut angekommen ist. Und wir haben uns das angehört und haben festgestellt, es ist wirklich interessant, wie früh man versteht, wie das gemacht ist und wie es dann trotzdem über die ganze Länge des Stücks extrem spannend bleibt und man eigentlich wie so einen Balanceakt beobachtet, wie wenn da jemand auf dem Seil tanzt oder so, habe ich das Gefühl, das ist so meine Hörhaltung. Was kommt als nächstes? Wie kommt jetzt der nächste Kontext? Man wird immer wieder überrascht und es ist extrem gekonnt montiert. Ne?
Also kunstvoll geschnitten, nicht extrem. Nur zusammengeschnitten. Ja. Mm.
Genau, es ist, der Rhythmus stimmt total, es ist ganz viel auf den Klang der Worte geachtet, ganz viel auf den Klang der Räume und auch so auf den Sound der Stimme. Und es ist aber eben auch immer wieder ein Spiel mit den Bedeutungen der Worte. Und das ist da wirklich so eine eigene Ästhetik. Also diese Idee von ein Schnipsel ist da und der Schnipsel, der darauf folgt, verändert die Bedeutung des vorherigen. Das ist ja auch was sowieso in Sprache ständig passiert. So, wir reihen die Sätze aneinander und der nächste Satz bringt wieder Kontext und über diese Verkettung sozusagen entsteht die Bedeutung. Und hier sind es eben nicht nur die Worte, es sind auch noch die Klänge, die so behandelt werden. Und das ist total faszinierend zu hören. Es sind immer wieder Brücken, die gebaut werden von einem Kontext in den nächsten. Und es ist eben eine richtig gute Idee, sich dann sowas auszusuchen wie den Weihnachtstag oder eben etwas anderes, was er ja auch beschrieben hat mit den Anfängen. Aber Weihnachten, da bündeln sich ganz viel Emotionen, da bündeln sich gesellschaftliche Dynamiken, die großen Themen und die kleinen Themen, die privaten und die politischen, alles kommt so zusammen in diesem Tag und alles kommt zusammen in diesem Stück.
Sag doch viel über Deutschland aus, also nicht nur Weihnachten im Deutschlandfunk natürlich, aber so wie ist Weihnachten hier eigentlich bei uns? Und wenn aber so das meist gesprochene Wort ist, aber ich wollte doch ein iPad haben oder so. Also ich finde, das sagt so viel aus über uns und unsere Kultur und dass es auch am Ende lustig ist. Also wie wenn man so in der Bahn mal Sachen überhört oder wie wenn man das Radio oder einen Podcast einschaltet und dann einen Satz hört und einfach lachen muss, weil manchmal sind die Dinge lustig, auch wenn sie nicht lustig gemeint sind. Und er präsentiert uns das wirklich auf einem Silbertablett einfach zum Genießen.
Ja, und das ist auch ein Teil, wo man diese Balance so beobachten kann zwischen humorvoll und ernst. Also man fällt dann immer wieder plötzlich in so ganz ernste Momente rein und zack, werden sie wieder gewendet und es ist wieder lustig. Das ist total faszinierend. Und es ist eben dieses Genre der Found-Footage oder O-Ton-Collage, was hier extrem virtuos bespielt wird. Das ist was ganz anderes als das normale Haus, was wir vorher gehört haben. Mhm. Deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, wie vergleicht man eigentlich solche Stücke miteinander? Ja. Und in der Juryarbeit muss man sich halt immer fragen, was ist eigentlich das Ziel des Stücks? Also man muss nicht nur denken, was denke ich, was ein gutes Hörspiel sein soll. Mhm. Das bringt man natürlich sowieso so ein bisschen mit. Aber die Arbeit und auch um den Stücken gerecht zu werden, ist eigentlich immer aus dem Stück selbst ableiten, was für eine Strategie da drin ist, was für eine Idee von Kunst da drin steckt, was für eine Idee von dieser Ästhetik da drin steckt und zu fragen, was will eigentlich dieses spezifische Stück und erreicht es so sein selbstgestecktes Ziel?
Das finde ich voll den guten Punkt, weil sonst Stücke miteinander vergleichen, finde ich total schwierig und auch problematisch. Also generell Kunst zu prämieren und was ist das Beste? Ne, was heißt das schon? Aber wie du sagst, erreicht ein Stück das, was es will, innerhalb des Stückes, finde ich eine schöne Juryarbeit.
Ja, das ist die Arbeit, die wir da machen. So, genau. Und dann unterhalten wir uns darüber und haben so ein bisschen verschiedene Gewichtungen und gleichen die Argumente miteinander ab und schauen, was ist jetzt sozusagen am Ende das Gewinnerstück. Aber ich kann sagen, alle 5 Stücke der Shortlist haben uns alle 5 überzeugt.
Im Stück Jetzt geht es um die Frage, wer sind wir eigentlich? Wer bin ich? Und meistens kann man das ja immer nur so in einem Rückwärtsblick betrachten, dass das Leben doch alles dann doch vielleicht seinen Sinn hat. Wir hören jetzt eine autofiktionale Hörspielcollage und der Autor des Stücks, Christian Leitschuh, der blickt nämlich zurück und zwar mit Voicemails und Voice-Memos. Und da hören wir jetzt rein. Das Stück heißt Die Gleichzeitigkeit des Seins.
Okay, ich habe keine Ahnung, was ich dir sagen will.
Ich habe begonnen, mich selbst zu einer literarischen Figur zu machen. Zu jemandem, der die Dinge so erlebt, als müssten sie eines Tages aufgeschrieben werden. Aus Annie Arnaults Buch Erinnerung eines Mädchens, Seite 155.
Weißt du noch nicht mal, wer du bist? Aber... aber du kannst lernen, dass du dir nicht so viele Sorgen machen musst.
Bevor die ersten zwei Wochen,
des Jahres 2019 vorbei waren, hielt er einen Überblick der aktuellen Lage für hilfreich.
Spahn sagte, etwa in Nordrhein-Westfalen meldeten sich Tausende für eine Mitarbeit in Impfzentren. Zudem gehe es vor allem darum, die ersten Wochen und Monate zu überbrücken, nicht darum, das ein, zwei Jahre durchzuhalten.
Wovon ging er aus?
Sobald mehr Impfstoffe zur Verfügung stünden, würden Impfungen auch in Arztpraxen durchgeführt werden.
Es scheint ein ziemlicher Weißstart zu sein. 2018 hatte sich keine Tür für ihn geöffnet.
Der CDU-Politiker bekräftigte erneut, dass es keine Impfpflicht gegen Covid-19 geben werde. Auch nicht für bestimmte Berufsgruppen oder Tätigkeitsbereiche.
Also... stehe ich jetzt hier am Fuße
dieses Jahres? Er sieht sich am Fuße eines Jahres, nach zweieinhalb Jahren scheinbaren Stillstandes. Er hat das Gefühl, dass er jetzt wohl einfach aus Eigeninitiative einen ersten Schritt in eine Richtung machen muss, kann.
Aus Eigeninitiative einen Schritt in eine Richtung werde machen müssen, können.
Trotz des verdeckten Teil-Lockdowns bleibt die Zahl der Ansteckungen damit auf einem.
Aktuell schaue ich
zu diesem
mir
Zeitpunkt WGs sieht er sich WGs in Potsdam, aber vor allem in Leipzig, weil es dort günstiger ist, an. Emotional wackelt er ein bisschen. Zeitweise fühlt er eine Leere in sich. Sie schleicht sich an ihn an. Eine Leere, die ihm sagt, nicht zu wissen, wohin sein Leben führen sollte. Eine Ideenlosigkeit, die ihm Angst macht.
Also, der Text heißt, aber vielleicht ist ja das genau das, was ich will, wieder ein Kind sein. So unschuldig und frei von Angst. Dieser Angst, die nur Erwachsene haben, dass dieser Plan, den man sich ausgedacht hat, dass das nicht klappt und dass das dann alles nicht so wird, wie die Eltern sich das wünschen, wie die Gesellschaft das erwartet oder wie die Freunde das cool finden würden.
Zudem beschäftigt ihn die Frage, ob er jetzt auf Männer und nur Männer oder doch auf Frauen steht. Oder eigentlich nur Frauen. Und das andere ist nur Fantasie.
Und hier der Beweis, dass ich doch ein bisschen recht, dass der C-Dur-Akkord mit Cis im Bass doch gut klingen kann, wenn man nicht C im Akkord spielt, sondern den ein bisschen das C weglässt und dann das Cis dazu spielt. Und das, ich sehe jetzt die Akkorde nochmal und dann klingt es nämlich so, das klingt echt cool, wenn man das so spielt. Also so 5 Gramm für 50 wären meiner Meinung nach okay. Genau, als ein 10er-Kuss finde ich akzeptabel. Ansonsten bin ich ja auch kein Mensch, der hier das Geld aus den Ohren wachsen hat. Okay, erzähl deine Geschichte. Aber du musst sie schon auch vorlesen.
Das ist Rauschgift, ne?
Wieso? Das ist doch kein Rauschgift. Das ist Peace.
Hallihallo.
heute gerade noch bei meiner Oma im Bett. Weil mich meine Oma aus einem echt strangen Traum geweckt hat, weil ich auf dem Sofa geschlafen habe und meine Oma jetzt aufs Sofa wollte.
Ja, und irgendwie kam dir alles so viel vor und dann im Nachhinein eigentlich jetzt betrachtet, was haben sich dann so viele gute Sachen ergeben, die das Ganze so viel leichter gemacht haben.
Was habe ich jetzt gemacht? Genau.
Das ist eine lange Geschichte.
Ja, das mag mal sein, aber da wird man doch doof von.
Findest du mich doof?
Nein, ich finde dich nicht doof, aber das...
War ein ordentlicher Abend. Mega, mega witzig. Aber jetzt habe ich halt ein bisschen Kopfschmerzen.
Das ist cool, Mann.
Du hattest die Möglichkeit, über die Hinterbühne aufs Dach vom Theater zu kommen und dort mit deinen lieben Kollegen und anderen Leuten aus dem Schauspiel auf dem Dach zu stehen und das Feuerwerk zu sehen und ins Jahr 2020 zu starten.
Und jetzt kommt der geile Akkord.
Ich bin voll der Hausmann, ey. Ich bin ja richtig geil eigentlich. Da kann sich die Frau, die ich irgendwann noch vielleicht finde, mit Glück freuen. Wie gut ich hier spüle und dann noch gleich durchsaugen werde, das ist ja der Hammer.
Cool, oder?
Ja.
Für einen guten Start. Machst du dir wirklich einen Wein jetzt auf?
Ja.
Ja, ohne Scheiß jetzt?
Ja.
Nee, ich hab's schon beim letzten Mal geglaubt. Aber trinkst du den jetzt alleine oder bei uns? Du trinkst ihn bei uns.
Wenn du teilen willst, wollen wir nichts
weggehen. Der Jesus ist gestorben am Freitag auf Knapp.
Wie im Film.
Wie im Film.
Wie im Film. Nur, dass es diesmal das Leben ist.
Ja, dann können wir jetzt das nachher dann so schneiden, wenn wir...
Nein, das darf nicht geschnitten werden, das muss da alles drauf sein. Man sagt dann auf dem Video, das können wir nachher alles noch schneiden, aber es war ein Klick, das ungeschnitten zu sein.
Und wir müssen dann noch 2 Stunden anfangen. Also eigentlich keinen Bock habe. Okay, muss sein noch. Naja, sonst habe ich gar nichts gemacht am Wochenende. Nix lernen, nix, gar nichts. Macht aber gar nichts.
Und das ist dein Start ins Jahr 2020. Das war ein richtig guter Start. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich werde es erleben. Gute Nacht. Schlaf gut.
Die Gleichzeitigkeit des Seins. Audiokollage von Christian Leitschuh. Als weitere Sprecherin Jessica Bühlmann. Konzeption, Produktion und musikalische Komposition Christian Leitschuh. 2024.
Ja, die Gleichzeitigkeit des Seins, zusammengestellt aus Sprachnachrichten, Tagebucheinträgen, Liedtexten und Filmausschnitten. Und ich habe den Autor Christian Leitschuh bei der Max-15-Preisverleihung auf der Bühne interviewt und ich wollte als erstes von ihm wissen, ob er sich diese Sprachnachrichten, diese ganzen Voice-Memos, ob er die sich selber geschickt hat oder an andere Leute?
Sowohl als auch.
Okay.
Ja,
Also zum einen habe ich da in meinen verschiedenen Messenger-Verläufen ein bisschen rumgesucht und zum anderen hatte ich da schon einen Ordner auf dem Laptop mit guten Voicemails und ja, genau, und auch öfter mal den Moment, dass ich dachte, das nehme ich jetzt mal auf für, vielleicht brauche ich es irgendwann.
Was macht eine Voicemail gut?
Ich hatte da eine Zeit lang das Gefühl, dass das sehr echt ist. Und deswegen dachte ich, wow, ich möchte sowas Echtes und Raues im Moment einfangen und dann kann ich später diesen Moment herholen, den ich sonst nicht nochmal kreieren könnte.
Und du hast das über mehrere Jahre gemacht, also irgendwie 2015 bis 2020 hatte ich gelesen, aber jetzt...
Ja. 2014 ist da bestimmt auch schon eine Voicemail dabei. Und die Musikschnipsel, die sind auch über viele Jahre. Also ich habe da ein bisschen meinen Laptop ausgemistet vielleicht.
Und so eine Zweitverwertung. Aber musstest du irgendwie, du hast es ja dieses Jahr gemacht, aber die Voicemails sind ja zum Teil Jahre her. Musstest du dir wirklich Zeit lassen und sagen, ich lass das erstmal liegen und gären und dann kümmere ich mich darum?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich habe das nicht bewusst geplant. Das war nur, dass ich das über die Jahre hinweg aufgenommen hatte und dann aber vielleicht, gut, es gab da vielleicht seine Gründe dafür, dass ich andere Sachen zu tun hatte, aber mit Corona habe ich dann irgendwann, glaube ich, aufgehört, so viele Voicemails aufzunehmen oder da so mit diesem Bewusstsein oder mit diesem Gedanken an, ich möchte das für später machen. Ich glaube, ich war da sehr im Moment einfach mit den Sachen beschäftigt. Aber vielleicht hat dieser zeitliche Abstand dann bis 2024, also dass sie dann so grobe 3-4 Jahre, sagen wir mal, mariniert haben, zu so einer guten Distanz geführt, dass ich die dann auch überhaupt wieder anfassen konnte, weil wenn ich eine 2 Wochen alte Voicemail wieder in die Hände nehme sozusagen, dann bin ich da, glaube ich, noch viel zu nah dran gewesen, um da irgendwas drin zu sehen oder also diese eine Voicemail, die sich so durchzieht mit diesem 1. Januar 2020, die hat ja erstmal ein paar Jahre gebraucht, um eine gewisse Wirkung für mich zu entfalten, weil ich habe die ja selber an mein zukünftiges Ich geschickt und da musste ich ja erstmal zu einem gewissen zukünftigen Ich werden, um der Empfänger dann wieder zu werden.
Ja, die eigenen Voicemails sich nochmal anhören. Ich finde, wenn man so Fotos von sich anschaut oder Videos, dann hat das immer so was Performatives, aber eigene Voicemails nochmal hören, da offenbart man sich ja mit der Stimme und offenbart man sich ja auch so einem Gegenüber mit der Stimme.
Ja, das ist eine ganz besondere Situation, die eigene Stimme vom Band zu hören. Ne? Man hat so eine Differenzerfahrung zu sich selbst. Man findet sich irgendwie, man hört sich, wie man sich sonst nie hört. Viele Menschen finden es erstmal ganz unangenehm, sich zu hören.
Ja, und du, Johann, du warst ja in der Jury. Mhm. Wie kam das Stück bei der Jury an?
Das Stück kam insgesamt gut an bei der Jury. Wir haben trotzdem lange über das Stück gesprochen. Erstmal kann man sagen, es hat eine wirklich dichte Atmosphäre, die hergestellt wird. Mhm. Das ist sehr gelungen inszeniert. Und diese Idee von authentischen Momenten wird verfolgt. Und das löst sich auch ein, dass man sich da auch so ein bisschen gerne einlullen lässt und mitnehmen lässt in so eine emotionale, auf eine emotionale Ebene. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Stück versteht, dass es so im Spannungsfeld sich bewegt von Authentizität oder vermeintlicher Authentizität und Inszenierung oder speziell Selbstinszenierung, was ja eigentlich erstmal ein Widerspruch ist zur Authentizität. Und mit diesem Spannungsfeld hat man immer zu tun, wenn man diese Art von autofiktionaler Arbeit macht. Es wird ja auch Annie Ernaux ganz am Anfang zitiert, also es wird so klar Bezug genommen auf dieses Genre. Annie Ernaux als Schriftstellerin ist ja so ein bisschen so der Glutkern dieser autofiktionalen Literatur.
Also sich selber so als den Main Character seines Lebens betrachten.
Genau, und hat da viele inspiriert und, glaube ich, einen bestimmten Stil gesetzt, wo es darum geht, man ist der Main Character, genau, ich schreibe über mich selbst, aber ich schreibe nicht einfach nur über mich selbst, sondern ich schreibe über mich selbst als einen anderen. Mhm. Also ich versuche da einen Moment der Distanz reinzukriegen, was ja auch Christian Leitsch im Interview gesagt hat, so dieser Moment der Distanz war für ihn wichtig.
Der zeitlichen
wichtig.
Distanz auch, ja.
Und es wird auch transparent in dem Stück darüber, wie es gemacht wird, dass alles inszeniert ist. Ne? Also man sagt auf dem Video, wir können das alles noch schneiden, aber man kriegt es ungeschnitten zu sehen. Dieser Satz, der ist da drin und der erzählt natürlich etwas darüber, wie inszeniert alles ist.
Genau, oder dass er am Anfang auch sagt, so, ich weiß auch nicht, was ich dir erzählen will, aber doch, das weißt du, weil das sagst du uns ja gleich. Das finde ich so einen schönen Einstieg einfach.
Ja, und das hat sozusagen immer den Moment, dass man merkt, jemand weiß, sich in diesem Spannungsfeld zu verhalten und ist sich auch darüber bewusst, dass wir dieses Spannungsfeld auch in unserem echten Leben im Alltag haben. Also wir haben authentische Momente in unserem Alltag und wir haben Momente, wo wir irgendwie performen, wo wir uns selbst inszenieren. Mhm. Das heißt, in diesem Spannungsfeld steht nicht nur diese Kunstform, sondern sowieso unser Leben. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut. Und hier geht es eben auch um eine Phase im Leben, die sich sehr anbietet, um in dieser Art und Weise darüber zu schreiben oder in diesem Fall eben ein Hörspiel zu produzieren. Das ist ja auch nochmal interessant, dass das Genre hier kein literarisches ist, sondern mit Sound gearbeitet wird und ganz wichtig ist, wie diese Sprachnachrichten klingen, damit sie so wirken, wie sie wirken. Ja. Und es geht eben um diese Zeit des Erwachsenwerdens, wo es viele Verunsicherungen gibt, viele Ängste gibt, irgendwie Identitätsfragen irgendwann ganz relevant sind.
Irgendwann hinterfragt man alles, nicht nur den Wohnort, sondern auch Beruf, Sexualität, einfach alles.
Ja. Genau, und es kommt in diesem Stück so vor, diese unübersichtliche Situation und diese Suche nach der eigenen Identität, aber auch immer wieder so die Suche nach Formulierungen oder auch vielleicht poetischen Momenten. Und da kann man sich eben dranhängen und das mitempfinden. C-Dur mit Cis im Bass zum Beispiel ein wunderbares Bild für so das Leben mit Dissonanzen.
Warte, C-Dur klingt happy und Cis im Bass ist der traurige Ton. Ist das richtig?
Das Cis ist ein Halbtonschritt vom C entfernt und deswegen dissonant. Also C und Cis zusammen klingt dissonant und wenn du das Cis in den C-Dur-Akkord noch unterbringen kannst, dann weißt du sozusagen mit den Dissonanzen umzugehen, so wie auch immer.
Wie im Leben.
Wie im Leben, genau.
Die Gleichzeitigkeit des Seins von Christian Leitschuh war das. Und damit kommen wir zum nächsten Stück.
Das nächste Stück hat eine interessante Ausgangslage. Da geht es nämlich um eine Reality-TV-Show, also auch wieder um was Echtes. Aber es wird in dieser Reality-TV-Show die Person gesucht, die besten Fake News verbreiten kann. Das Stück ist von Simone H. und es heißt You Cannot Win Against the Zeitgeist, eine Gewaltfantasie.
Panoptico-Produktion. Dear Democracy, before you may be gone, I wanted to say that I love you. You made possible that I can say and broadcast what I'm gonna to say. You made possible that we all can be what we want to be. Without you, everything is gray. No colors anymore. No lights are shining in this mental darkness. You are not perfect, but nobody is perfect. You have always been a try, a rehearsal. But you are the best try we ever had. Please don't go.
Can someone please come and help me to get this broadcast started?
You cannot win against dieser Zeitgeist. Eine Gewaltfantasie.
Dear people, let's listen to You cannot win against the Zeitgeist. Eine Gewaltfantasie. Imagine a German Nazi would win a reality show by spreading the best fake news.
So ein Schaß, so ein Depperter.
Somewhere and sometime. But unfortunately, quite topical. Democracy is chained up in a cage, and the Nazis brainwashed almost everyone.
Ja, ich mach das in der... Alter, ich mach das nicht zum ersten Mal, gell? Aber dass der Schaß jetzt nicht funktioniert, wie mit Spatten, I have to press. Ja, was ist denn da jetzt los?
Hello, my name is I've come to tell you the truth I knew, because the others are not doing that.
So, jetzt aber.
We are about to listen live to how our king of is crowned. He has more people wrapped around his finger than anyone else. He has told them beautiful stories, and now they're hanging onto his every word. They just want to hear his truth, not the truth of others. Congratulations, Mr.
Wo ist jetzt dieser Scheißknopf?
King of
ein Schaß, so ein
He didn't want it. You didn't want it.
Yes,
then he came and reinterpreted the truth for you. A truth that you now like too. Finally.
Ich ziehe Erfolg an und nehme mir, was ich will. Ja.
Ich nehme das, was ich will, und ich habe Erfolg.
Oh, Mr. You always do these mental trainings. What do you think about mental health?
We are men don't need mental health. I am suggesting something to myself. That is a difference.
With this unique impression of our candidate, we just jump straight into our first question. What does truth mean to you?
Truth is something for everyone. Everyone should have his own truth. Don't you believe what they want to tell you. Believe what I want to tell you. Und diese kleine Schnampe. Jetzt sei still.
Oh, how sweet. You caught her and locked her up. How nice. She looks nicer in a cage and you
feels
can
pick her better, wings and then you clipped her wings. Now she's so cool and single and the teeth and she will last much longer as she needs freedom to exist.
What do you think is the reason that he chose you?
Yeah, the reason he chose me is that I have him always talking as a role model. In nature, we are talking about maturing processes. We have matured and grown, we have blossomed and multiplied. Spread our ideology. Spineseed became many plants. We are thinly censored the press. We only broadcast what people want to hear and what they should believe. We have defined out people who don't look like us. We are proud of our so-called Herrenrasse and we defend it against the influences of Schaub and our shows. Either convinced him to choose me as his williger Vollstrecker.
Then you should be very happy now. I have a surprise for you.
I'm already wishing him down. We have our fatherland back here.
Don't be so modest. Everyone likes surprises. I was going to suggest that I call him and simply ask him personally here on the show.
Du kleine Schlampe, jetzt hab ich dich. Ab jetzt hast du Horst zu mir und ich werde zusehen, wie die Fälschern dich verreckst. What do you mean?
Let's see if he answers. And in the meantime, let's do some advertising.
Jetzt hat der Ursch mir kein Signal gegeben. Bitte.
You like it bombastic, wonderful, simply fantastic? Fly with us to Planet Bombastica and have fun. Bomb or shoot your ass off. And you will feel free and relaxed again.
Back to our final round of King with our Starblender. So that you can remember again what happened recently and who is our last candidate, here's a little review.
Many tried to do it.
I call him a low energy person, so now he wants to be a tough guy. It doesn't work, but I'm the tough guy.
Und denkst du, du bist ein Biker? Huh? Hast du so ein Motorrad unter dir? Doch, 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 was das?
Many failed to do it.
Give me a break. Give me a break.
Ja, Alhamdulillah.
It was a hard fight.
Five on Monday Night Raw.
It could only be one.
Heute lautet die Frage, Schaf oder Wolf?
This is our final candidate.
Hello, my name is B***h. I've come to tell you the truth I knew, because the others are not doing that. They want to deceive you. I am a teacher and I know how to manipulate people from an early age and I will do the same with you. In the end, you won't even know if your name is right, but you will not obediently when I call you because the main thing is that I know your name.
Our king of he will soon meet the greatest of all.
I'm right with you.
But is he prepared for it?
Nein, wir entscheiden uns in dieser Lage, Wolf zu sein.
I said, oh, very good to have you on. Ich habe hier jemanden, der Sie dringend sprechen will. I have someone here who wants to speak to you urgently.
Hello? Hello?
True or not true? What do you think?
Our candidate is somewhere far away from his hometown, partying insanely with a strange bunch of people.
You're right, Bobby. Let's leave the ugly place, Thuringen, and sell our nice Vaterland out to your friends from Russia. I'd give the money if you could build up a new state for I from here. Much better in Germany with all these Vaterlands for better. Cheers.
Okay, dear. What will you do with this thing? Will you leave her in chains? Will she come with us?
Enough to see her suffering and then being in chains in this mild cage. Happy the appreciate it when she's not dead. Until then, she will come with us.
What will happen if your follower will discover the truth? And especially him.
Maybe we'll have left. And the followers are just stupid users who believe that they will do something good for them. Better welfare and stuff like that. Better welfare in good for and equal chances for everyone, huh? Uns auch stupid, I will just raise the taxes for the Mittelschicht and especially for the poor people and there will be no longer a Sozialstaat, which helps them out. Stupid poor people.
Ja, und jetzt sollten sie sich ja schon irgendwie mal treffen, oder? So irgendwie ein Showdown, oder?
Ja, ich komme dahin, ja klar. Soll ich was mitbringen? Soll ich vielleicht ein Gedicht aufsagen? Ich kann die Nibelungen äußerlich.
Stop. Hold on for a second. Let's quickly explain the situation. Unfortunately, the great role model has now personally become a victim of fake news and believes that his last candidate and williger Vollstrecker is deceiving him.
Was heißt, dass ich jetzt doch nehmen kann? Ihr habt mich verraten. Ich würde niemals, aber auch niemals einen Pakt mit Vaterlandes verhandeln. Bitte glauben Sie mir das. Bitte, lass mich ein williger Vollstrecker sein. Bitte.
To be continued. Unfortunately.
You cannot win against the Zeitgeist.
You cannot win against the Zeitgeist. Eine Gewaltfantasie. Ein Hörspiel von und mit Simone H. Marvin Sasse, Felix Hundrieser, Bittischa Dutter und Fridolin Meinl. Und natürlich
King of.
Ein großes Dankeschön geht raus an Ignacio Briceño für diese wundervolle Live-Ansage und an Kashmir Radio für die Ursendung. Eine Produktion von Panoptico Produktion 2024.
You cannot win against the Zeitgeist, eine Gewaltfantasie von Simone H. Und Simone H. ist ja auch eine alte Bekannte, kann man fast schon sagen, war jetzt schon dreimal beim Max-15-Wettbewerb dabei, hat auch einmal gewonnen. Und wir haben ihr Stück bei der Preisverleihung auch zusammen gehört. Und ich habe mich gefragt, also es ist ja jetzt ein ganz anderer Kontext, in dem wir das Stück gehört haben. Wir haben jetzt anstehende Neuwahlen in Deutschland. Das Stück ist ja hochpolitisch. In der Zwischenzeit wird es einen neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten geben. Und wahrscheinlich ein ganz anderer Kontext als der, in der das Stück entstanden ist von ihr. Und das habe ich sie auch als erstes gefragt, ob sie sich das vorgestellt hat, dass sie wieder beim Max 15 sein wird und dann noch mit so einem wilden Stück.
Ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn ich das Stück nicht hätte machen müssen, um ehrlich zu sein. Also es hatte aber leider sein müssen. Und nach dem ganzen Wahnsinn, der täglich passiert, habe ich mir gedacht, das ist halt auch das perfekte Abbild unserer Zeit.
Und im Stück werden ja auch verschiedene Menschen erwähnt oder hörbar gemacht. Man hört Trump zum Beispiel. Und man hört auch einen anderen Politiker, der aber immer wird. Also sein Name wird nicht einmal genannt. Und wir hören mal rein, warum Simone H. sich dafür entschieden hat.
Ja, weil diese Person sich ja sehr stark, also ich nenne keine Namen, aber ich denke mal, jeder wird wissen, wen ich meine, sich ja immer sehr stark über Zensur beschwert, aber eigentlich selber zensieren möchte.
Man darf nicht sagen, aber man darf nicht sagt, dass, ja. Was man nicht sagen darf. Okay, ja.
Also diese Absurdität eigentlich am Ende.
Ich sage jetzt den Namen trotzdem, einfach viele Menschen lesen vielleicht auch mehr Zeitungen, anstatt die Stimmen im Radio zu hören. Es ging um Björn Höcke. Und interessant fand ich an dem Stück, dass es Originaltöne und Originalstimmen vorkommen von ihm und anderen, aber auch nicht wahre Stimmen. Und ich habe Simone H. gefragt, wie sie damit umgegangen ist.
Diese Person, diese Besagte, würde ja sowas im Grunde eigentlich nicht sagen, was ich hier. Also vielleicht würde sie es auch sagen, aber ich hätte wahrscheinlich sehr viel Arbeit gemacht, rauszuschneiden, wo er das sagt. Und insofern habe ich das halt eine KI machen lassen. Und zwischenzeitlich sind aber wirklich wahre Zitate von ihm dabei. Und das Interessante ist, dass das ja so verschwimmt, dass man manchmal gar nicht mehr ganz genau weiß. Und das ist ja auch eigentlich der Zeitgeist. Man ist eigentlich damit beschäftigt, täglich Filter zu sein und zu sortieren, was ist jetzt wahr, was ist richtig, wo ist die Wahrheit, wo ist die Lüge. Ja, und das finde ich interessant, dass das sogar bei sowas dann am Ende passiert.
Und sie quasi mit ihrem eigenen Hörstück verschiebt, was sind die eigenen Grenzen des Sagbaren und uns, ja, beim Zuhören wirklich herausfordert, was es war, was es nicht war.
Ja, und es ist ein ungemütliches Stück, es ist ein politisches Stück, was eben uns die Realität zeigt und eine Version davon zeichnet, wo bestimmte Dinge nochmal in den Fokus gerückt werden. Es ist insgesamt zu beobachten, dass in dem ganzen Jahrgang vom Max 15, also für alle Einreichungen, die gekommen sind, alle Stücke, die dafür produziert wurden oder eingereicht wurden, dass es viele politische Stücke gab, mehr als in den Jahren zuvor. Also das kann man wirklich so beobachten, wie sich unsere Realität da im Hörspiel zeigt. Und bei politischen Stücken ist es ja dann häufig so, dass man sich fragen muss, wie gut altern diese Stücke. Also manchmal sind die dann sehr relevant in diesem Moment und wenn die Zeitgeschichte fortgeschritten ist, dann sind vielleicht andere Stücke, die sich so allgemeineren Themen widmen, besser gealtert als diese dezidiert politischen, die so solche Personen in den Mittelpunkt stellen. Aber bei diesem Stück und auch bei dem Gewinnerstück kann man sagen, dass sie auch an Relevanz eher noch gewonnen haben und man nicht das Gefühl hat, dass es schon veraltet sozusagen.
Ja, was auch über unsere Zeit aussagt.
Genau, das ist eine Qualität von diesen Stücken. Und hier ist es so, dass dieses Stück eben viele verschiedene Ebenen hat. Es gibt am Anfang so ein Bekenntnis zur Demokratie, dann gibt es diese ganze Reality-Show, die ganz aufwendig produziert ist mit Lachen und mit Applaus und so weiter. Und dann zwischen immer wieder so Wahlwerbespots oder Werbung für Schusswaffen und so weiter. Und diese ganzen verschiedenen Ästhetiken sind sehr gekonnt reproduziert in diesem Stück. Und gleichzeitig hat es so eine bestimmte Energie und Anarchie. Also man versteht nicht immer alles und man ist einfach überfordert beim Hören im ersten Moment.
Wie das auch mit der Realität sein kann.
Wie es mit der Realität sein kann, genau. Und wir haben in der Jury auch darüber gesprochen, weil wir uns gefragt haben, das, was wir da hören, ist teilweise echt und teilweise nicht, aber es ist insgesamt etwas, was wir schon kennen und es ist kein Stück, wo man sagen kann, aha, das zeigt jetzt nochmal etwas mit einer kritischen Intention, um zu entlarven, was eigentlich dahinter steckt.
Dass es quasi bewusst ist, dass, ich meine, ich habe das Stück im Kontext des US-Wahlkampfs gehört, wo Menschen einfach ungläubig vorm Fernseher saßen und sich dachten, hat Donald Trump das jetzt wirklich gesagt? Ja. Und sie in ihrem Stück Menschen etwas in den Mund legt, von dem man auch manchmal nicht ganz sicher ist, okay, aber vielleicht wird es ja irgendwann mal Realität. Also wo sind wir eigentlich gerade?
Ja, und man hat aber das Gefühl, das ist alles Realität. Und deswegen ist eigentlich die Geste des Entlarvens nicht so richtig angebracht oder sie funktioniert eigentlich nicht, weil man nicht das Gefühl hat, man hat es jetzt nochmal so gezeigt bekommen, dass man irgendwie hinter die Fassade blicken konnte, sondern es wird so mit offenen Karten gespielt in diesen populistischen Diskursen.
Die Fake News sind gewollt, bewusst.
Ganz klar. Es gibt nichts mehr zu entlarven. Das ist, wenn man dieses Stück hört oder wenn man sich die Realität anguckt, dann ist nicht die Frage, ob das sozusagen entlarvt wurde, sondern es ist einfach schon so offen, dass dieses Stück eigentlich eben, was auch die Autorin sagt, einfach ein Abbild der Zeit ist.
You Cannot Win Against the Zeitgeist, eine Gewaltfantasie von Simone H. war das. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Stück. Und zwar heißt das Stück Zwangsläufig und kommt von Simon Scharinger. Und jetzt wird's poetisch. Poetisch und wild, aber anders wild.
Thank you. Läufige Rüden rennen los und machen sich auf. Von innen heraus, von ihnen aus, ohne irgendeine Art oder Unart des Einfachen, werfen sie das Trübsal verbunden in die Luft, bis hin zum Halsbrecherischen, und überschreiten Grenzen weit über ihr Wohl hinaus. Die Grenze werden bald vergessen sein.
Läufige Rüden rennen los, aber ihre Augen haben weder die Tugend noch die Tauglichkeit, zu sehen oder glückselig zu sein. Sie sind wenig viel, bloß erregt vom Schwindel einer jeden Politik, einer jeden grauen Locke, geschotten unter sauberen Leinen.
Läufige Rüden rennen los, verwerfen altes, tiefes Wasser, sieben junges, frisches aus, füllen schlichte Fugen und sammeln enges, hauen lasches in den Müll, geben erste Verluste in den Moll einer ganzen Realität und schimmeln selbst zum herrlichen Dur und Durch am bescheidenen Esel.
Läufige Rüden rennen los. Sie wollen es sein, bis auf das Verlangen, bis auf zum süßen Schieferton. Aufgeweiht, verschmiert und überflüssig aufgegeizt vergaßen sie ihren Minderwert. Vorglühen die halbrunden Jugenden und schneiden sich Narben in die wunden Wangen ein, während Tee und Unzucht auf bunten Bäumen weitertreiben.
Läufige Rüden rennen los, dorthin fort, wo das Interesse am größten ist, dort forthin, wo Verstehen Verwegenes ermöglicht und Freudklang täglich Mögliches. Es wird bedingungslos kommen, neben den Umständen, neben den Umstehenden, deren Rückenbeinchen ohne Rücksicht rudern, während sie Muttersaft zapfen, gereift in frisch geknospten Brüsten.
Läufige Rüden rennen los, weil niemandem nichts genügt und alles, alles niederpflügt und wolkig stinkend strotzt und damit Zäune zimmert. Gedrungenes Hegen durch züchtigendes Pflegen. Was braucht der Glaube mehr als dröhnend schmeichelnd Delphisches und ein letztes Großjahr an Pflanzen und Scheren?
Läufige Rüden rennen los, um Träume zu dämmen, bloß nicht, um sich ihrer bewusst werden zu müssen.
Läufige Rüden rennen los, um Angebote auszuschlafen und deren Gebote blutig zu dreschen. Stockend und steinigend geht es voran.
Läufige Rüden rennen los, einzig und allein, um sich Furcht und Geduld zu lassen, bevor sie beide vor die Hunde treten.
Läufige Rüden rennen los, um im Vorüberbrechen allem Leid den Nerv zu rauben, und Gelegenheiten die letzte Gegebenheit.
Läufige Rüden rennen los, durch gescheiterten Menschenmorast, nehmen einvernehmlich Stellungen ein und treiben's wie Vieh zum Teller.
Läufige Rüden rennen los, auf der Suche nach einem Paradies, in welchem der Fall zum besten Akkord gehört, um in diesem Chor zu singen.
Läufige Rüden rennen los, um den Lehm ihrer Flügel endlich zu leben, um Schundmäuler endlich auszuschallen und zu drehen, und mehr als Worte beugen, endlich.
Läufige Rüden rennen los, weil an dem Ort, woher sie alle garantieren, nichts niemandem vom Leibe bleibt und kein Kraut für keinen gewachsen ist.
Läufige Rüden rennen los, ohne Toberei oder Geschnüffel, aber jeweils auf drei Zehen, um zu wägen und zu werten, um abzutreiben die Engherzigkeit, die der Wirklichkeit eigen ist.
Läufige Rüden rennen los, um einem Geschlecht zuzulaufen, um dessen Milchiges auszusaufen. Frierend mit Kälte lecken sie hechelnd an Speichelkerben und dergleichen.
Läufige Rüden rennen los, um Feuer und Liebe zu legen und Lunte zu riechen von deren Faulheit und ihren Doppelgängern und ihren Doppelgängern.
Läufige Rüden rennen los, am Zahnfleisch und auf Knochen und rechtfertigen sich bloß durchs läufig geloste Rennen durch düsteren Nebel, der ihnen jeden Weg verweist.
Läufige Rüden rennen los, entwerfen Stillbegriffe für ihre Verhältnisse in jeder Beziehung zur Geschichte. Läufige Rüden rennen los, versöhnen keine Gegensätze, verbrüdern sich mit Kunst und Brot.
Läufige Rüden rennen los, ungeschickt und umgekehrt, verehrt und ausgegraben. Läufige Rüden rennen los, moralisch gerüstet, ziehen sie Herzogräder eng.
Läufige Rüden rennen los, loten den Dreck zwischen ihren Backen an die Stecken des Staates. Läufige Rüden rennen los, brechen Mühsal in jeder Gewalt, in der massig Dummes wohnt.
Läufige Rüden rennen los, sind weder links noch recht, noch rechts noch link. Läufige Rüden rennen los, bilden rostige Verschläge für Ältere zum Selbstschutz vor Erfahrung.
Läufige Rüden rennen los, werfen Steine hinter salzige Rücken und lassen daraus Menschen wachsen. Läufige Rüden rennen los, aber erschöpfen nicht an Gedanken oder an Zweifeln wie wir.
Läufige Rüden rennen los, erröten dich und mich und ihn, erraten jedes Rätsels Spiel. Läufige Rüden rennen los, vernachdulden mühselig Abgehärtetes, würgen den Wink vom Stundenlohn.
Läufige Rüden rennen los, kegeln spitze Würmer nieder, um Lästiges zu tauschen. Läufige Rüden rennen los und schrecken jene auf, die schlafen wollen sollen.
Läufige Rüden rennen los, produzieren aus Gedächtnis stiftende Angst vor Ungerechtigkeit, selber Ungerechtigkeit. Läufige Rüden rennen los und entwerfen eine Familie mit dazu und brennen das taube Band leer.
Läufige Rüden rennen los, leugnen Identität wie Zypressen und pressen Tränen aus einem Schlund. Läufige Rüden rennen los, schaffen Unnötigendes auf die Welt, konservieren es durch Struktur und Arbeit.
Läufige Rüden rennen los, kitzeln im Verzug Reue aus den Adern und halten sich am Wandel fest. Läufige Rüden rennen los, verliebt, verlebt, verhärtetet, ringen sie um Wahn und Sinn.
Läufige Rüden rennen los, türmen Halserzählungen über Kopf in unermüdlich unbeschriebenen Schläfen. Läufige Rüden rennen los nach Sodom und Gomorra, um dort Horizontspiegel zu ebnen.
Läufige Rüden rennen los und strahlen sich an die harten Tage im Bemühen, Meisterwerke zu schmälern. Läufige Rüden rennen los, nennen mich beim Namen meiner Mutter und schimpfen mich beim Namen meiner Mutter.
Läufige Rüden rennen los, pusten durch Kohle läufiger Rüden rennen los wie gerückt und Rüden läufige Kapazitäten. Patriarchalisch und matriarchalisch aber rennen niemals zusammen los.
Losrennen, losrennen, die Gequälten der nächstfolgenden Rüden, die läufig gerade wohl masturbieren und zweckvoll losrennen, wie eine derartige Funktion auch nicht räudiger tun kann.
Die Läufigen, die Rüden, die rennen, die los, die klammern und wenig vermögen und schmecken das bittere Bitten nach dem letzten Stoß ohne Vorbehalt ins Ewige.
Läufige Rüden rennen los, läufige losrennen Rüden, hängen Haussegen schief und klobig und nisten sich diesseitig, gefüllt mit Eitelkeit und Eiter, aphoristisch in die Klugheit ein.
Rüden los, rennt Läufige, Hämmer vorbei am Nageln, läufig und rüdig rennen die Bohrer los, ins Ziel, ins Trockene, ins sichere Gefängnis der sicheren Haft.
Verbrechen können Brücken schlagen. Satte Brücken, räudig und modernd, rennen läufige Rüden los, als versklavter Rambock, der jeden Termin als Galgen schleiert, der in Halt und Gang kursiert.
Los, Rüden, Rüden, los, streift Mondherren blind auf, im Zorngetöse, starrt engsternig in die Blätter, räudig bemüht ihr das winzige tadellos, astrein, ästet ihr das Lob der Rüden, rennen, rennen, los, rennen.
Läufige Rüden laufen leidig los, arbeiten hohl und aussageschwer, treten missgünstig auf losgetretener läufiger Stelle, läufige Rüden rennen los, kastrieren nach jedem Kopulieren den Rüden eigens Herzen ab.
Rüden rennen ohne Gebärden los, helfen sich mit Verzierungen und Stimme, schlagen lose Etüden auf, keine Bücher, um läufige Worte zu fangen. Rüden rennen, brennen läufig, weil sie vordergründig am Hintergrund teilen.
Los, los, los rennen. Rüden laufen raufend Propheten nach, die schon damals gestorben waren, kichern über morbiden Tratsch, der umherläuft und träufelt und Glocken am Läuten stört.
Läufig sollten die Füße taufen, wie bei bröseligen Rüden, die behindern, unbehindert läufig los die Umwelt schänden. Rüden rennen läufig rüdig, rücken plagiatische Plagen ins Licht, runden die Unerklärbarkeiten und Geschmäcker auf.
Los, läufige Rüden, los, stemmt eure Kreuzarme in den Boden, nagelt euch an den Beginn des Unsinns, lodernd, madig und verkleint bis da hinaus, vergeigt eure Essenz in den Sand und sammelt eurer Gesichter Flecken und klärt auf.
Läufige Rüden rennen los, weil sie in Wahrheit getriebene Menschen sind. Sie hörten Zwangsläufig, ein Hörspiel von Simon Scharinger, mit Laura Laufenberg, Jakob D'Aprile, Philipp Leonard Kelz und Simon Scharinger. Musik von Robert Pockfuß und Manu Meyer, in der Formation Stumm. Sprachaufnahme Anna Kunzio, Tongestaltung David Lipp, Regieassistenz Simon Fröhlich, Regie Simon Scharinger.
Ja, ich bin noch ganz hypnotisiert von dieser Jagd durch Sinn und Unsinn von Simon Scharinger. Also wirklich ein Stück mit Sogwirkung.
Ja, die läufigen Rüden. Ich stelle sie mir wirklich auch vor. Also ich höre ab und zu in dem Stück so ein Tor, was sich öffnet und ich sehe einfach die Rüden. Ich weiß nicht, so. Ich finde das Tolle an Poesie ja auch, dass es so viel Platz lässt für eigene Interpretation, für das eigene, was jeder mitbringt. Und ich stelle mir halt einfach vor, wie jemand, der in den Club geht und Stress sucht.
Ja.
Das ist meine Assoziation.
Der Stress kommt auf jeden Fall im Laufe des Stücks.
Und es sind über 50 Strophen von diesen läufigen Rüden. Und ich stelle mir das auch vor, so wie wild auf eine Schreibmaschine getippt. Und ich konnte bei der Max 15 Preisverleihung mit Simon Scharinger, dem Autor, sprechen. Er war zugeschaltet, deswegen ist die Soundqualität jetzt nicht so gut. Aber ich habe ihn gefragt, wie sein Schreibprozess war.
Also der Text, also die Textgenese, war so ein Prozess von sicher 3-4 Monaten, wo ich einfach diesen einen Satz mit mir herumgetragen habe beim Einkaufen, beim Spazierengehen, an der Uni und eben meinen Kopf einfach Wege einschlagen lassen habe und das immer wieder aufgeschrieben habe und dann versucht habe, in einem Text zusammenzufassen. Und diesen Text habe ich sehr gern gelesen und dann gab es diese Aufgabe, das in ein Hörspiel zu geben und eben eine Grätsche zu schaffen, wie kann ich denn möglichst pur lassen und trotzdem ihn konsumabel machen für dieses Format Hörspiel.
Du hast ja auch eben gerade hypnotisierend angesprochen. Ich finde, da passt einfach auch dieser Beat der Musik dazu.
Ja, und das macht total Sinn, wie er beschrieben hat, wie er an dem Text gearbeitet hat. Das ist ja wirklich so ein sehr geschliffener Text, der Redewendung nimmt, Wortwendung, Sprachschöpfung, auch immer wieder was neu baut aus den Worten.
Und trotzdem und so roh klingt.
Genau, und ziemlich roh daherkommt und auch über die Musik natürlich so inszeniert ist und irgendwie wirklich die Sprache so fragmentiert. Also es wird immer weiter daran gearbeitet, habe ich so den Eindruck, dass diese einzelnen Textteile, diese einzelnen Worte, die jeweils eine Bedeutung für sich haben, so in einen Zusammenhang gebracht werden, dass es sich immer wieder so ein bisschen verschiebt, sei es die Bedeutung, die sich so ein bisschen verschiebt, oder sei es der Sound, der Klang der Sprache, der sich so verschiebt. Das heißt, wir sind eigentlich auch hier immer von Satz zu Satz in so einem Verschiebeprozess Und diese Sprache wird wie so auf ihre Poesie hin abgeklopft und man merkt so, ah, hier ist ein Fragment und da ist eins und plötzlich passt was zusammen und dann kommt was, das passt gar nicht.
Ja.
Und man ist wirklich fasziniert davon.
Ja.
So ging es mir.
Spielerisch auch. Wie habt ihr denn, wie habt ihr in der Jury über das Stück gesprochen?
Wir haben genau über diese Frage so gesprochen, wie wirkt der Text auf uns? Wir haben natürlich die Ebenen unterschieden, gesagt, okay, es ist auch wirklich gut gesprochen, das kann man auch mal festhalten, eine sehr schöne Inszenierung von guten Sprecherinnen und Sprechern. Und wir haben ja uns ausgetauscht darüber, welche Assoziationen wir hatten und es war so, wie du beschrieben hast, es ist so viel Raum da, dass wir alle unterschiedliche Assoziationen mitgebracht haben. Eine Grundstimmung von dem Stück, die war für uns alle gleich, aber die einzelnen Anknüpfungspunkte und Assoziationen waren dann jeweils verschieden. Und das ist ja auch so eine Qualität von so einem sehr poetischen Text.
Zwangsläufig war das von Simon Scharinger. Und das war der Max-15-Preis.
Genau, das war die Kurzstrecke heute über den Kurzhörspielpreis Max-15.
Ja, und jetzt bedanken wir uns fürs Zuhören und verabschieden uns. Ich bin Ingrid Wenzel.
Ich bin Johann Mittmann.
Kurzstrecke. Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene. Sie produzieren selbst?
In der selbstgebauten Aufnahmekabine,
im Schlafzimmerschrank,
unterwegs mit einem Aufnahmegerät
oder im Homestudio.
Schicken Sie uns Hörspiele, Feature, Klangkunst und alles, was dazwischen liegt.
Wir suchen selbstgemachte Radiokunst. Maximal 20 Minuten, lieber kürzer, gerne grenzwertig
und bisher nicht im deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet.
Kurzstrecke.
Jeden letzten Donnerstag im Monat um 22.03 Uhr
und auf Hörspiel und Feature.de.
Mehr Informationen zur Einsendung auf kurzstrecke.deutschlandradio.de.
Und wenn euch diese Kurzstreckenstücke noch nicht kurz genug waren, dann hört mal in unsere Wurfsendungen rein. Die sind noch kürzer. Das sind Mini-Hörspiele von maximal einer Minute. Eine ganze Menge davon findet ihr auf Hörspiel und Feature.de oder ihr findet sie auch als einstündiges Hörspiel mit Ministücken am laufenden Band. Das ist ein echtes kleines Hörfeuerwerk mit unzähligen verschiedenen Formen und Klängen und Möglichkeiten der Hörspielwelt. Könnt ihr euch anhören, jederzeit bei uns hier im Deutschlandfunk Hörspiel-Podcast.